Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Me, Myself and Media, Ausgabe 34. Wir sind ein Medienmagazin und die zentrale Aufgabe dieses Medienmagazines ist es, euch zu erklären, warum ihr immer weniger von dem versteht, was sich da draußen als Realität darstellt. Es hat damit zu tun, dass ihr die Realität über Medien wahrnehmt. Ja, wenn wir uns über politische Themen, über Ereignisse unterhalten, dann sind das Themen, die wir im Fernsehen gesehen haben, im Radio gehört, im Netz gelesen oder aber in der Zeitung gelesen. Aber, und das ist ganz wesentlich, wir müssen verstehen, ja, endlich realisieren, dass das, was in den Medien passiert, dass das nicht die Realität ist. Die Medien beschreiben nämlich die Realität nicht, sie kreieren sie, sie machen sie. Und die Medien, und zwar durch die Bank, haben alle Besitzer und hinter diesen Besitzern stecken Interessen. Wer den ganzen Tag Zeitung liest, der weiß nicht, was in der Welt passiert, er weiß höchstens, was in der Zeitung liest. Liest er eine andere Zeitung, ist plötzlich eine andere Welt da, jedenfalls wenn die Zeitung aus einem anderen Lager kommt. Also um die Welt zu entdecken, um zu verstehen, was sich da draußen wirklich abspielt, muss man sich sein eigenes Bild machen, was aber schwer ist, wenn man den ganzen Tag nur Medien konsumiert, was wir alle tun, auch wir tun das. Deswegen als Reporter hat man die Möglichkeit, immer wieder auszusteigen und sich ein eigenes Bild zu machen. Haben wir ja gerade getan, kommen ja gerade aus der Krim. Ich werde versuchen, in dieser Ausgabe zu erklären, wie diese Verwirrung, die wir da draußen haben, wie die zu erklären ist, dass wir nicht mehr verstehen, was sich da draußen abspielt. Denn es haben sich Dinge grundsätzlich geändert. Als ich jung war, das ist schon ein paar Tage her, war das so, wenn man irgendeine Kritik an Amerika geübt hat, dann hieß es schnell, geh doch nach drüben. Es gab ja noch einen drüben, es gab noch eine Mauer, es gab auch den Eisernen Vorhang, die UdSSR. Und heute ist es eben so, wenn man heute keine Kritik an Amerika übt, jedenfalls seit Trump im Amt ist, dann heißt es gleich, man ist ein Putin-Versteher. Etwas hat sich also geändert. Vorher war es verboten, Amerika zu kritisieren. Heute muss man dabei sein, aber der Böse ist immer der Russe, früher eben die UdSSR. Und jetzt ist es eben Putin. Um das zu verstehen, warum Trump auch nach 100 Tagen im Amt ausschließlich gebasht wird. Er macht also nur negative Dinge in den Medien. Und Barack Obama ganz fantastisch war und großartig war. Um das zu verstehen, muss man sich die Frage stellen, warum ist es nicht möglich, dass der mächtigste Mann der Welt, in diesem Fall Trump, warum er diese lästigen Journalisten nicht irgendwie ja an die Kandare nehmen kann. Es muss ja noch etwas geben, was mächtiger ist als der mächtigste Mann der Welt, der sich offensichtlich gegen diese negative Presse nicht wehren kann. Und ja, es gibt das natürlich. Es gibt ein System hinter dem Präsidenten, es gibt einen tiefen Staat, es gibt den militärisch-industriellen Komplex. Und wenn man diesen Frame des militärisch-industriellen Medienkomplexes, denn er verfügt ja auch über Medien, über Mitarbeiter in den Medien, wenn man das als Frame anlegt, wie Ganser das sagen würde, dann machen sich viele Dinge plötzlich, die lösen sich in Staub auf, vor allem das Verwirrte, und man sagt, jetzt verstehe ich endlich, warum es so läuft, wie es läuft, denn im Großen und Ganzen ergibt es dann schon einen Sinn. Ich möchte an dieser Stelle einsteigen bei jemandem, der am eigenen Leib erfahren hat, was es bedeutet, wenn man sich gegen den militärisch-industriellen Komplex stellt. Dieses Gesicht kennt ihr, das ist JFK, das war der beliebteste amerikanische Präsident, der aber nicht sehr alt geworden ist, vor allem nicht im Amt. Er wurde nämlich in Dallas erschossen und zwar am 22. November. Er wurde nur 46 Jahre alt, war der 35. Präsident. Und die Frage ist jetzt nicht unbedingt, wer ihn erschossen hat, also dass Herr Oswald es nicht war, das ist klar, sondern warum er erschossen wurde. Wer es dann war, ist ja auch offensichtlich. Warum wurde JFK erschossen? Nun, JFK war jemand, der als kalter Krieger ins Amt kam, ja, und gesagt hat, wir brauchen mehr Raketen gegen die Russen, aber kaum war er im Amt, sich gedreht hat und versucht hat, vor allem mit Russland einen friedlichen Weg zu gehen. Das heißt, er hat sich gegen den militärisch-industriellen Komplex gestellt und hat auch ganz offen darüber gesprochen, dass wir nicht mehr Sicherheit erreichen, indem wir mehr Waffen anschaffen, sondern wir müssen auch die andere Seite verstehen, vor allem die Russen verstehen, wir müssen uns mit denen ins Benehmen setzen, und er wollte vor allem keinen amerikanischen Frieden, wo der Welt amerikanische Waffen aufgezwungen werden. Das alles hat er so schon gesagt, und zwar am 10. Juni 1963 vor der American University bei der Abschlussfeier. Hier eine kurze Textpassage, gibt es übrigens auch auf Deutsch. Ich kann nur empfehlen, sich das Ganze mal durchzulesen. Das hier ist das Todesurteil von JFK 63.
Von welcher Art Frieden spreche ich? Welche Art Frieden streben wir an? Es geht hier nicht um eine Pax Americana, die der Welt durch amerikanische Kriegswaffen aufgezwungen wird. Auch geht es nicht um den Frieden des Grabes oder um die Sicherheit der Sklaven. Ich spreche von echtem Frieden, von der Art Frieden, die das Leben auf der Erde lebenswert macht. Von der Art Frieden, durch die Menschen und Nationen wachsen, hoffen und für ihre Kinder die Grundlage einer besseren Zukunft legen können. Ich spreche nicht nur von Frieden für Amerikaner, sondern von Frieden für alle Männer und Frauen. Auch geht es nicht darum, dass in unserer Zeit Frieden herrscht, sondern für alle Zeiten.
Soweit nur ein sehr kurzer Ausschnitt aus dieser Rede vom 10. Juni 1963. JFK deutet hier mehr als an, dass er Riesenprobleme hat mit dem militärisch-industriellen Komplex. Er setzt auf Kooperation, auf Verständigung und ist natürlich damit jemand, der das Businessmodell, Strategie der Spannung und Waffenverkaufen natürlich stark unterläuft und deswegen hat man ihn quasi abgeschaltet. Ein ähnliches Schicksal könnte auch Donald Trump drohen, wenn er nicht langsam einwinkt. Denn das erste Mal, dass er wirklich gute Presse bekommen hat hier in Deutschland, ist, als er eben seine Raketen Richtung Syrien geschickt hat. Plötzlich hat sich das Blatt gewendet. Und wenn er da jetzt wieder zurückrudern, es sieht fast so aus, wenn er das macht, was JFK nämlich getan hat, das wird ihm ja auch vorgeworfen, man nennt es dann eben Russland-Connection, dann wird es auch für Herrn Trump verdammt eng. Und da müssen wir uns erinnern, was JFK damals eigentlich getan hat. Es gab damals 1962 die Kuba-Krise. Die eigenen Militärs haben die Schweinebucht-Invasion vorbereitet. Man hat das absichtlich dilettantisch vorbereitet. Absichtlich, das hat Alan Dulles, der Chef der CIA, getan, um den Präsidenten dazu zu bewegen, schwere Truppen nach Kuba zu transferieren. Hat JFK aber nicht gemacht. Das heißt, diesen vorbereiteten Kriegsgrund hat er nicht genutzt. Den ersten Krieg vermasselt. Dann hat er sich auch dagegen ausgesprochen, einen Erstschlag, auch einen atomaren Erstschlag gegen Kuba auszuführen. Da gab es ja auch ein Flugzeug, was man über dem Land fliegen lassen wollte, in die Luft fliegen lassen wollte, das war die Operation Northwood, hat ja der eigene General, der höchste General der NATO damals gemacht, nämlich Lemnitzer, wurde strafversetzt dann nach Europa, hat dort dann die NATO-Geheimarmeen ausgerührt. Das war die zweite Chance, kein Krieg für die amerikanischen Militärs. JFK war schon stark angezählt. Und dann mit der Raketenkrise hatte man sich im Pentagon überlegt, wir können doch jetzt mal im Erstschlag einfach die UdSSR auslöschen. Und JFK ist damals etwas gelungen, was auch Trump versucht. Es gelingt ihm teilweise, es wird boykottiert. Er hat einen direkten Draht versucht, nach Moskau zu legen, das sogenannte Rote Telefon wurde damals eingerichtet und JFK hat sich dann mit Nikita Khrushchev ins Benehmen gesetzt. Es gibt da auch Briefwechsel, die in den Memoiren von Nikita Khrushchev nachzulesen sind, wo man einfach merkt, dass da zwei ganz normale Männer miteinander sprechen, also auch Familienväter, die sagen, das, was unsere Militärs hier von uns verlangen, das können wir nicht machen, bleibt ja kein Stein auf dem anderen. Wir sollten uns miteinander verständigen, denn wir haben doch im Grunde dasselbe Ziel. Wir wollen mit unseren Familien friedlich leben. War die dritte große Chance, die er vermasselt hat und deswegen musste er dann am 22. November in Dallas sterben und hat man das Ganze einem gewissen Herrn Oswald in die Schuhe geschoben. Vollkommener Bullshit, wie wir heute wissen, denn wenn wir uns zur Gemüte führen, dass es immer noch Akten gibt, ich meine nach so vielen Jahren, dass es immer noch Akten gibt, die unter Verschluss sind, unter anderem die Steuererklärung von Herrn Oswald, dann wissen wir, dass diese Regierung damals, genau wie die heutige, Dreck am Stecken hat. Ich möchte an dieser Stelle auf dieses Buch hinweisen von Matthias Bröckers, Staatsstreich in Amerika. Lohnt sich auf jeden Fall zu lesen, denn JFK würde dieses Jahr 100 Jahre alt werden und wenn man das hier durchliest, dann stellt man fest, kommt einem irgendwie bekannt vor. Übrigens, das war das erste Mal, dass das Wort Verschwörungstheorie benutzt wurde, hat sich die SA ausgedacht und zwar für all jene, die Fragen haben. Und es war auch das erste Mal, dass die Medien komplett auf alle eingeschlagen haben, die gesagt haben, da stimmt irgendwas nicht in Dallas. Der Präsident wurde von mehreren Schüssen getroffen, aus mehreren Richtungen, Stichwort Zapruder-Film, also kann es nicht nur ein Schütze sein. Und dieses ähnliche Versagen, was dort schon geübt wurde, das hat sich ja dann in ähnlicher Weise massiv nochmal wiederholt am 11. September. An dieser Stelle ist ja angemerkt, dieser amerikanische Präsident hat mit seinem Leben bezahlt und Nikita Khrushchev wurde abgesetzt. Auch seine Militärs fanden das nicht gut, dass er so auf Frieden macht und haben ihn dann durch Brezhnev ersetzt. Nikita Khrushchev war übrigens der russische Präsident, der 1954 die Krim verschenkt hat, und zwar an die Ukraine. Dafür gab es auch einen Grund. Die Krim war ja vollkommen verwüstet. Die Deutschen waren dort am Land zwischen 1941 und 1944 und haben dort nicht nur Konzentrationslager errichtet, sondern das Land vollkommen verwüstet. Ich war ja neulich mit einer Delegation auf der Krim. Wir haben auch Soldatenfriedhöfe besucht, seht ihr im Hintergrund, unter anderem einen deutschen Soldatenfriedhof, wo wir gesehen haben, da liegen nur Jugendliche im Grunde genommen, keiner älter als 25. Und wir haben einen russischen Soldatenfriedhof besucht, ebenfalls sehr, sehr traurig. Wir haben einen Konzentrationslager besucht und wir haben hier gezeigt, dass wenn kalte Krieger, die es ja offensichtlich immer noch gibt, wenn die uns in den nächsten Krieg hetzen wollen, dass wir da einfach etwas tun können als Bürger, als Journalisten. Wir können Nachbarschaft üben, wir können rüberfahren, wir können uns mit diesen Menschen verständigen und wir stellen fest, was schon JFK mit Khrushchev festgestellt hat, da drüben wohnen auch nur ganz normale Männer. Nur eins muss auch klar sein, damit spucken wir den militärisch-industriellen Medienkomplex richtig in die Suppe und deswegen bekommen auch alle wir und wir als Journalisten, vor allem die wieder gegenrudern, vor allem von den Medien richtig in die Schnauze oder vielmehr, das sind Tiefschläge, die wir landen, aber das können wir gemeinsam als Community ab. Ich möchte mich an dieser Stelle auch ganz herzlich für das viele Teilen in den Netzwerken bedanken, für die vielen Kommentare, vor allem für die vielen Abos, die ihr uns gebt. Unterstützt uns weiter mit Abos, denn ganz ehrlich, Die Kuh ist noch nicht vom Eis, das kann man erkennen, ja. Und wenn wir Frieden in Europa, wenn wir Frieden in der Welt erhalten wollen, brauchen wir noch mehr Medien, wir brauchen noch mehr Teams, wir müssen mehr tun. Unterstützt uns dabei, dass wir einen klaren Kopf bewahren, dass wir vernünftig nach vorne gehen. Wir können diese Politik, unsere Zukunft, können wir nicht diesen Politikern und diesen Militärs und vor allem nicht diesen Medien überlassen. Und damit kommen wir zu einem Mann, der das anders gesehen hat wie JFK, auch anders gesehen hat wie Donald Trump, jemand, der sich quasi angedient hat, was die Rüstungsindustrie angeht. Und dafür hat die Rüstungsindustrie ihm bis heute ein fantastisches Image verpasst. Er ist der Friedensnobelpreisträger, dieses Gesicht kennt ihr, Barack Obama, der erste Präsident, der, seit es amerikanische Präsidenten gibt, durchgehend jeden Tag in seiner Amtszeit Krieg geführt hat. Alle 3 Minuten hat Barack Obama eine Bombe abfeuern lassen. Er hat Länder angegriffen, unter anderem Syrien, das ist also ein Kriegsverbrecher, hat Guantanamo nicht geschlossen und er hat vor allem eine gigantische Drohnenflotte in die Welt gebracht, in den Luftraum gebracht und tötet oder hat töten lassen jeden Tag x Menschen, darüber gibt es keine Aufzeichnung. Aber dieser Mann hat ein fantastisches Image, weil er der Rüstungsindustrie zuarbeitet. Und er wird auch nach Deutschland eingeladen in diesem Jahr, und zwar auf den Kirchentag, und bekommt dort einen Medienpreis, der Friedhofs-Nobelpreisträger. Verrückte Welt. Wir helfen euch, diese verrückte Welt zu dekodieren und zu durchschauen. Wer schreibt da eigentlich in den Gazetten? Wer bezahlt für die Annoncen? Was haben die mit euch und uns vor allem vor? Und sollen wir in diese Falle tappen? Das tun wir nicht, denn wir bleiben schön friedlich. Als amerikanischer Präsident immer hübsch friedlich bleiben zu können, das liegt oft nicht in der eigenen Macht, weil hinter dem amerikanischen Präsidenten gibt es eben noch sehr, sehr mächtige, noch mächtigere Personen, vor allem im Pentagon, das sind Generäle. Und wenn die einen Krieg haben wollen, dann muss man manchmal einen Krieg führen, auch als amerikanischer Präsident. Donald Trump jedenfalls 2013, da war noch kein Präsident, hat getwittert zum Thema Syrien, dass er dort nichts, dass die Amerikaner dort nichts zu suchen hätten, dass dieser Krieg ja mit Rebellen geführt wird, die alles andere als Freunde sind, und vor allem, dass das Ganze nur Geld kostet. Damit hat er signalisiert an alle, die ihn wählen wollten, dass er mit Krieg nichts am Hut hat. Seit dem 4. April hat sich das ein bisschen geändert, denn am 4. April soll es angeblich einen Giftgasangriff gegeben haben in Syrien mit 87 Toten, und sofort war klar, wer es gewesen sein muss, also wer unter Generalverdacht stand, natürlich der syrische Präsident, nicht der Machthaber, der gewählte Präsident stand unter Verdacht. Und während diese Untersuchung noch lief, flog man von amerikanischen Kreuzern aus bereits einen Angriff auf Syrien. 59 Marschflugkörper fanden ihren Weg, und zwar auf die Luftwaffenbasis, von der angeblich aus dieser Giftgasanschlag in Syrien befehligt worden sein soll. Wir sehen jetzt einen kurzen O-Ton, nämlich Donald Trump muss erklären, warum er jetzt doch seinem Tweet widerspricht, warum er jetzt doch Krieg führt in Syrien. Bitte.
Tonight I ordered a targeted military strike on the airfield in Syria from where the chemical attack was launched. Assad choked out the lives of helpless men, women, and children. It was a slow and brutal death for so many.
Schauen wir uns den Militärschlag von Donald Trump, schauen wir uns diesen Militärschlag in Syrien etwas genauer an. Wie kann es sein, dass 59 Tomahawk-Raketen, abgefeuert von amerikanischen Kreuzern, die vor Kreta übrigens liegen, dass die übers Mittelmeer fliegen, eine lange Strecke, und dann in Syrien alle ihr Ziel erreichen? Wie ist das möglich? Gibt es nicht diese sagenumwobene russische Luftabwehr, die S-300, die wirklich jeden Jet vom Himmel holt, was erklärt, dass es bisher keinen amerikanischen Jet gibt, der über dem syrischen Luftraum kreist oder auch da nur in die Gegend kommt? Ja. Das heißt, wenn es möglich war, dass 59 Tomahawk ihr Ziel erreicht haben, dann gibt es dafür nur eine militärische Erklärung. Es gibt eine direkte Verbindung, und zwar von vertrauten Militärs um Donald Trump zu vertrauten Militärs in Moskau um Putin. So dass man drüben angerufen hat, gehört so, ich muss jetzt hier so ein bisschen Krieg spielen, ja, damit die Militärs beruhigt sind und der militärisch-industrielle Komplex, und in den Medien werde ich dann vielleicht auch gefeiert, kann vielleicht auch offen durch Dallas fahren, und ihr lasst eure Raketen am besten im Schrank, das wäre nur Zeitverschwendung. So einen Draht scheint es zu geben. Wie gesagt, einen solchen Draht gab es ja schon mal zwischen JFK und Khrushchev, und dem JFK ist das ja nicht so gut bekommen, ja, ist ihm ja quasi zu Kopf gestiegen, um es mal bösartig zu sagen. Interessant ist aber, wie unsere Medien auf diesen Angriff, ja, reagiert haben. Dass sie von militärischer Taktik keine Ahnung haben, kann man schon daran erkennen, dass sie da hätten nachfragen müssen, wie das sein kann, dass 59 Raketen treffen, und vor allem, warum er diesen lächerlichen Flugplatz angreift, der hat ja strategisch überhaupt keine Bedeutung. Haben sie nicht, sondern sie haben, wie die Bild-Zeitung gesagt, Trump rächt Syriens vergaste Kinder. Das war die Reaktion in unseren Medien. Hat mich so ein bisschen gewundert. Ich meine, wenn Kinder bei dem letzten Gaseinsatz vergast worden sind. Das ist passiert. Was bringt es, wenn man dafür Soldaten umbringt, um sich zu rächen? Erstens tritt man das Völkerrecht mit Füßen. Das ist also Selbstjustiz. Und zweitens werden diese Kinder deswegen ja nicht wieder lebendig. Ich verstehe die Bild-Zeitung in diesem Punkt überhaupt nicht. Aber vor allem militärisch haben sie überhaupt keine Ahnung. Zwischen Washington und Moskau scheint es geheime Verbindungen zu geben. Und das ist gut, denn gäbe es die nicht, wären wir schon längst in einem Weltkrieg. Dass es die NATO-Redakteure, wie ich sie nenne, in unseren Leitmedien mit der Wahrheit nicht so genau nehmen, das konnte man dann am 5.4. in der FAZ lesen. Dort stand nämlich unter der Überschrift Angriff in Syrien, tödliches Gas folgendes. Der Giftgasangriff in Idlib übertrifft das übliche Maß an Grausamkeit und lässt den Westen seine Position überdenken. Und jetzt der Satz, will Assad noch einmal die rote Linie testen? Das suggeriert, er hätte schon einmal die rote Linie getestet, er hätte schon einmal Giftgas eingesetzt. Aber wie wir heute wissen, war er das gar nicht. Das waren wir. Das waren unsere Partner, unsere Milizen. Wir haben das Giftgas eingesetzt, liebe FAZ. Deswegen müsste es eigentlich heißen, will der Westen noch einmal eine Falle stellen und bringt dafür Leute mit Gas um? Dass die FAZ sich so entwickelt hat, das bedauere ich. Sie war mal anders. Interessant ist, was NTV am 7.7. aus dem Angriff durch die Amerikaner in Syrien macht. Überschrift ist noch neutral. USA bombardieren syrische Luftwaffenbasis. Das ist korrekt, das stimmt. Aber dann gibt es eine Passage, da musste ich herzlich lachen. Es war das erste Mal, dass die USA in dem seit 6 Jahren andauernden Bürgerkrieg, es ist kein Bürgerkrieg, es ist ein von außen hereingetragener Versuch, das Land kaputt zu machen, ein Regime-Change herbeizuführen. Es ist also das erste Mal, dass in diesem Bürgerkrieg die Regierungstruppen attackiert werden. Bisher hatten sie sich auf den Kampf gegen die Dschihadisten-Miliz Islamischer Staat konzentriert. Das ist auch nicht so. Die Amerikaner konzentrieren sich schon auf den Islamischen Staat, die bekämpfen den aber nicht, sondern sie unterstützen den Islamischen Staat mit Logistik und mit Waffen. Denn der Islamische Staat soll für sie die Dreckswäsche waschen, er soll den Assad wegputschen und dort dann Demokratie einführen? Das jedenfalls wird uns verkauft. Also ich glaube das nicht. Glaubt das übrigens jemand bei NTV? Glaube ich auch nicht, ne? Auch Angela Merkel, unserer Kanzlerin, ist nach diesem Militärschlag nichts anderes übrig geblieben, wie es vor den Kameras zu kommentieren. Das ist ein Job, den muss sie machen. Interessant ist, dass sie diesen Angriff tatsächlich als Angriff benannt hat, aber sie findet ihn nachvollziehbar. Also einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg findet Angela Merkel nachvollziehbar, wenn er durch die Vereinigten Staaten ausgeführt wird, die sie ja sowieso komplett abhören. Von daher ist das schlüssig. Angela Merkel.
Dieser Angriff der Vereinigten Staaten von Amerika ist angesichts der Dimension der Kriegsverbrechen, angesichts des Leids der unschuldigen Menschen und angesichts der Blockade im UN-Sicherheitsrat nachvollziehbar.
Der UN-Sicherheitsrat ist tatsächlich blockiert und wir erinnern uns ja, es gibt ja 5 ständige Mitglieder im UN-Sicherheitsrat und 3 davon sind bei der NATO. Und wenn ein Nicht-NATO-Mitglied dann sagt, ich möchte da keinen Krieg, dann macht man das eben ohne UN-Mandat. Das ist dann aber auch für Angela Merkel nachvollziehbar. Das heißt, man stellt sich über das Völkerrecht. In dieser Hinsicht hat Adolf Hitler, damals gab es ja die UN nicht, eigentlich alles richtig gemacht. Er hatte Probleme mit Polen unter anderem. Er hat dann dort Vorwärtspräsenz geübt, um Frau von der Leyen zu zitieren. Er hat das dann angegriffen und bei der NSDAP war das damals auch nachvollziehbar. Danke, Frau Merkel, 70 Jahre nach Kriegsende. Wir sind auf dem richtigen Weg. Es gibt noch Kollegen, von denen man sagen kann, dass sie wirklich nicht nur Ahnung haben, sondern den Mumm, sich hinzustellen und über das sprechen, was ist, die Realität beschreiben, weil sie sich eben auskennen. Einer dieser Kollegen heißt Michael Lüders. Er hat dieses Buch geschrieben, Wer den Wind sät. Ja, Untertitel, was westliche Politik im Orient anrichtet. Es gibt übrigens auch einen tollen Vortrag von ihm, den man in der Mediathek sehen kann. Dort erklärt er, dass das Chaos im Mittleren und Nahen Osten, was wir ja bis heute haben, dass das begann 1953 mit dem Putsch durch MI6 und CIA im Iran. Seitdem eine Kettenreaktion, Dominostein um Dominostein, wird ein Staat nach dem anderen kaputt gemacht. Aus strategischen Gründen, denn im Mittleren Osten will man etwas nicht. Man möchte nicht, dass sich die arabischen Staaten zusammenschließen, so ähnlich wie bei der OPEC. Das war ja ein Super-GAU, weil die sitzen eben da auf diesen ganzen Bodenschätzen, die wir dringend brauchen. Und deswegen geht es nur, wenn wir dafür sorgen, dass sie sich alle spinnefeind sind. Deswegen kriegt jeder Waffen und die bekriegen sich den ganzen Tag. Und wir sagen dann immer, das sind die dummen Araber. Es gibt ein neues Buch von Lüders, die den Sturm ernten, wie der Westen Syrien ins Chaos stürzte. Er hat die Region ja oft bereist. Er spricht auch die Sprache. Das unterscheidet ihn oft von unseren Experten. Und er war neulich bei Lanz. Lanz hat ihn tatsächlich eingeladen. Lüders bei Lanz, könnte man sagen, 5. April. Und entweder hatte Lanz einen schlechten Tag, dass er nicht mal reingegrätscht ist. Oder aber er hat tatsächlich die Zeit gehabt, das Buch gelesen und hat gedacht, huch, das ist ja alles furchtbar schrecklich. Und hat gesagt, ich lasse jetzt mal jemanden zu Wort kommen, der nicht meine Meinung hat. An dieser Stelle, danke, Herr Lanz. Das habe auch ich mir mal angeschaut. Interessant ist, dass Herr Lüders es wirklich geschafft hat, einen längeren Satz mal so auszubreiten, dass auch der ein oder andere Lanz-User gesagt hat, ach so ist das, dann ist die Situation in Syrien doch etwas komplexer, es gibt gar nicht dieses Schwarz-Weiß-Ding, es gibt auch keine Guten und wenn es Gute geben würde, das sind ja dann gar nicht wir. Das ist richtig. Hier ist Lüders bei Lanz, ein medialer Super-GAU für die Massenmedien.
In der westlichen Wahrnehmung ist uns von Anfang an suggeriert worden, es gebe hier das syrische Volk, das gegen den Diktator Assad aufstehe.
Richtig.
Und wir im Westen müssten, um unsere Werte zu verteidigen, an der Seite des syrischen Volkes gegen die Unterdrücker unsere Stimme erheben und sie auch mit Waffen unterstützen. Das mag menschlich verständlich sein, diese Sichtweise, aber sie hat mit der Realität relativ wenig zu tun. Es war immer nur ein Teil der syrischen Bevölkerung, die sich gegen das Regime von Bashar al-Assad erhoben hat. Nie die gesamte syrische Bevölkerung, vor allem nicht die religiösen Minderheiten. Nicht, weil sie ihn lieben würden, sondern weil sie wissen, wenn der stürzt, kommen nicht die Guten an die Macht, sondern die Dschihadisten. Das, was wir im Westen immer übersehen, ist, dass die sogenannten Aufständischen keine lieben, netten Demokraten sind, sondern Dschihadisten entweder vom Schlage von der Nusra-Front oder des Islamischen Staates.
Ein paar Tage später, am 9.4. war Lüders noch einmal in der ARD, also vorher ZDF, jetzt ARD, öffentlich-rechtlich. Er war bei Anne Will. Und interessant war die Anmoderation. Anne Will hat nämlich gesagt, Herr Lüders, wir haben es hier mit einem Mann zu tun, der Autor ist und der für Geld seine Informationen verkauft. Eine solche Anmoderation hatte ich bei keinem anderen Gast mitbekommen. Übrigens hat mich sofort die Frage umgetrieben, ob das, was Anne Will dort macht, ob das einfach nur so passiert oder ob sie ihre Dienste andient, um Gage zu kassieren. Egal. Lüders wollte jedenfalls auch einen Homerun hinlegen. Er wollte die Situation beschreiben, dass sie etwas komplexer ist. Er hatte harte Gegner, unter anderem Frau von der Leyen, die alles besser weiß. Und Herr Lüders hat dann noch einmal versucht zu erklären, etwas komplexer, es gibt nicht die Guten, wir sind mit in dem Boot, ganz schwierig, was passiert, wenn die da weg sind, wer kommt danach, wird es wirklich besser? Und einer seiner Mitgäste war der ehemalige US-Botschafter Kornblum und der nannte ihn daraufhin natürlich einen Verschwörungstheoretiker. Wie originell.
Hätte man jetzt den Giftgaseinsatz militärisch unbeantwortet lassen
wenn
müssen?
Wenn Obama 10 Tage gebraucht hat, nee, jetzt, um nachzudenken, und er hat es nicht getan, und Trump schießt aus der Hüfte, dann ist doch ganz klar, dass er erst geschossen hat und dann angefangen hat zu denken. Das Ganze ist gefährlich deswegen, weil in Syrien die Interessen so vieler Akteure aufeinanderstoßen. Dieses Mal ist nichts passiert, die Russen waren vorgewarnt. Was beim nächsten Angriff der Amerikaner, wenn er denn kommen sollte, und sei es versehentlich, Russen vor Ort zu Schaden kommen oder ein russisches Flugzeug abgeschossen wird, so wie die Türkei ein russisches Flugzeug abgeschossen hat, was dann? Das werden sich die Russen nicht gefallen lassen. Dann haben wir sehr schnell eine Eskalation und dann wird es sehr, sehr schnell brandgefährlich. Was, wenn die Russen dann zurückschießen und beispielsweise Präsident Trump Bündnissolidarität einfordert von der Bundesregierung oder von anderen?
Herr Kornblum, beeindruckt Sie das?
Nein, überhaupt nicht, natürlich. Ich meine, das Schöne an Verschwörungstheorien ist, dass sie so kompliziert sind, dass sie nie stattfinden können.
Das ist
und in diesem Fall, natürlich ist es eine Verschwörungstheorie. Zu sagen, dass der ganze Westen für alles, was in Syrien passiert ist, ist eine Verschwörungstheorie.
Das hat auch keiner gesagt.
Das haben Sie gesagt.
Dass das Thema Syrien wieder so im Fokus ist und jemand wie Lüders dort sprechen darf und auch Frau von der Leyen darüber spricht, hat natürlich mit dem letzten Giftgaseinsatz zu tun, denn vorher haben wir uns ja mehr mit Trump bemüht. Und wenn ich von Giftgas lese, da fällt mir spontan ein, eine Operation, die nannte sich Ranch Hand. Die lief von 1962 bis 1971 über Jahre. Und dort brachten Flugzeuge im ganz großen Stil Giftgas über Vietnam aus. Dieses Giftgas war ein Entlaubungsgift, das als Gas sich entwickelte und dann nach unten rieselte, Agent Orange. Und wer das einatmete, wurde furchtbar krank. Aber vor allem, er bekam Erbschäden, die er weitergab an die nächste Generation. Bis heute gibt es über 150.000 Opfer von Agent Orange, also diesem Giftgas, missgebildete junge Menschen, die ohne Gliedmaßen oder verstümmelt oder mit Nervenschäden auf die Welt kommen. Ihr seht diese Bilder, Krieg ohne Ende, gibt es auch Bücher darüber. Dafür hat sich Amerika nie entschuldigt. Aber Amerika ist vor allem ein Experte für das Ausbringen von Giftgas. Deutschland auch. Deutschland hat Giftgas ja quasi mit erfunden im Ersten Weltkrieg, kommen wir gleich dazu. Aber im Vietnamkrieg war es die Firma Monsanto, die dieses Giftgas unter anderem im großen Stil produziert hat. Und die stießen irgendwann an ihre Kapazitäten und riefen in Deutschland an bei Bayer. Und dort sagte man, ja, mit Giftgas kennen wir uns auch. Auch wegen des Zweiten Weltkriegs haben wir das ja in solchen Baracken auch ausgebracht an nackten Menschen. Und wir können euch da helfen. Lasst uns doch eine Firma gründen. Mobile. Diese Firma gab es von 1954 bis 1992. Und die haben dann auch im großen Stil eben Agent Orange produziert. Aber Bayer behauptet bis heute, es hätte dieses Agent Orange nicht an das Militär geliefert, sondern höchstens an zivile Organisationen. Was die dann damit machen, dafür kann ja Bayer nichts. Ja? Wenn wir also von Giftgas in Syrien sprechen und wir reden gleich auch über Giftgas im Irak, dann sollten wir uns immer die Frage stellen, haben wir denn auch schon mal Giftgas eingesetzt? Ja, das haben wir im großen Stil. Wir sind die großen Giftgasausbringer. Wir, die Guten. Ich möchte an dieser Stelle auf einen fantastischen Artikel in Cicero verweisen, der unmittelbar nach dem Angriff mit Giftgas in Syrien geschrieben wurde. Überschrift: Die düstere Geschichte der Chemiewaffen. Die beginnt im April 1915. Dort setzten ja damals deutsche Truppen gegen Frankreich Chlorgas ein. Es gab ja insgesamt über 100.000 tote Soldaten durch Giftgas, 1,2 Millionen Verletzte, die ihre Lunge gehustet haben. Es war ja ganz schrecklich. Dann wurde das Gas geächtet, dann immer wieder eingesetzt. Aber es gibt eben auch einen Teil in diesem Bericht, wo man sich eben auch auf Vietnam konzentriert, wo die Amerikaner, wie gesagt, im großen Stil eben Giftgas eingesetzt haben. Und dort geht es vor allem um Agent Orange und die Spätwirkung, nachdem dieses Gas ausgebracht wurde, der Krieg vorbei war, war eben noch lange nicht Feierabend. Bitte.
Bis heute spürt man in der Region die Nachwirkungen der grausamen chemischen Kriegsangriffe. Leukämie, Prostatakrebs, Nervenleiden, Diabetes, Parkinson. Das sind nur einige Beispiele für die direkt verursachten Krankheiten, die die US-Armee durch den Einsatz des Pflanzengiftes zu verantworten hat. Doch gibt es auch späte Opfer zu beklagen. Mindestens 150.000 Kinder kamen noch nach dem Abzug der amerikanischen Truppen aus dem Gebiet mit Behinderungen zur Welt.
Die große Leistung unserer Medien ist, dass sie es geschafft haben, die 20 bis 30 Millionen Tote, die nach dem Zweiten Weltkrieg durch amerikanische Kriege umgekommen sind, die einfach so wegzuschreiben, unsichtbar zu machen, dass wir uns immer auf Scharmützel in Syrien konzentrieren, während bei uns die Massengräber vollständig übersehen werden. Das sind unsere Medien. Wir haben die Medien, nicht die wir verdienen, sondern die wir einschalten. Wir sollten das nicht mehr tun. Wir sollten selber recherchieren. Und das können wir auch. Auch im Irak unter Saddam Hussein wurde Giftgas eingesetzt. Es gab Tausende von Toten und dieses Giftgas kam aus dem Westen. Das alles kann man nachlesen bei Activism, einem Portal aus München. Dort hat man ein Interview veröffentlicht, was in Englisch geführt wurde, aber ins Deutsche übersetzt. Man kann es also nachlesen und zwar mit Professor Prashad. Er ist Professor für internationale Beziehungen am Trinity College in Hartford. Und interessant ist, dass wir dieses Giftgas an Saddam Hussein nicht nur geliefert haben, wir wussten auch, an wem er es ausbrüht, nämlich damals an den Kurden, und wir haben weggeschaut, denn es war ja unter Giftgas und es war auch unser Diktator. Interessant ist, dass wir später diesen Diktator ja vorgeworfen haben, er hätte Massenvernichtungswaffen. Die hatte er damals auch, aber sie waren, als wir es vorgeworfen haben, schon verbraucht.
Einer der Orte, an denen Saddam große Anstrengungen unternimmt, liegt im nördlichen Teil des Iraks, wo er die kurdische Bewegung zu zerschmettern versucht. Die kurdische Bewegung im Nordirak war stark vom Kommunismus beeinflusst und hatte die volle Unterstützung der Sowjetunion. Saddam wurde zu jener Zeit von westlichen Mächten mit Chemiewaffen ausgerüstet. Und im Krieg gegen die Kurden nutzte er in der sogenannten Anfal Operation Chemiewaffen gegen sie. Die Maschinerie des Angriffs auf die Kurden von Halabja wurde von den Vereinigten Staaten, der Bundesrepublik Deutschland und anderen westlichen Ländern zur Verfügung gestellt. Später war eine der größten Lügen des Irakkriegs von 2003, dass die Vereinigten Staaten das Saddam-Regime stürzen müssten, weil es Massenvernichtungswaffen inklusive Chemiewaffen besaß und diese Chemiewaffen gegen die Kurden eingesetzt hatte.
Saddam Hussein hat damals also Kurden umbringen lassen, weil die wollten das, was sie schon immer wollten. Sie wollten ihren eigenen Staat, sie wollten Autonomie. Und der Westen hat damals weggeschaut und gesagt, ja, die Kurden, die gehen aufs Haus. Und Erdogan hat sich überlegt, ja, auch mir gehen die Kurden so richtig auf den Senkel, die würde ich auch gerne loswerden. Und hat am 25.04. seine Jets Richtung Syrien fliegen lassen, um dort dann Kurden zu bombardieren. Das kam dann aber in Washington überhaupt nicht an, denn die Kurden werden im Moment wieder gebraucht. Ja, Washington reagierte scharf, lese ich bei der Morgenpost am 25.04. Wir merken also, Kurden umbringen, das geht schon in Ordnung, aber nur, wenn die Amerikaner das gut finden. Dann aber richtig dicke. An dieser Stelle eine Meldung zum Thema Kriegsschiffe, Syrien, Mittelmeer, bei der vor allem das Datum interessant sein dürfte. Ich lese mal vor. Die US-Marine hat ihre Präsenz im östlichen Mittelmeer bereits verstärkt, wie aus Verteidigungskreisen verlautete. Eigentlich hatte der Lenkwaffenzerstörer Mahan seinen Einsatz im Mittelmeer bereits beendet, er kehrte aber nicht wie vorgesehen in seinen Heimathafen nach Virginia zurück. Damit verfügen die USA nun über 4 marschflugkörperbestückte Kriegsschiffe in der Region. Diese Meldung ist nicht aus dem Jahre 2017, sondern aus dem Jahre 2013, Tagesschau, Militärpräsenz nahe Syrien. Wir können also sehen, man reagiert jetzt nicht auf einen Einsatz von Giftgas, sondern man liegt den ganzen Tag auf der Lauer und wartet auf irgendeine Gelegenheit. Und wenn sich keine bietet, könnte es sein, dass man nachhilft. Wie ist das denn eigentlich juristisch zu werten? Ich möchte an dieser Stelle auf ein Interview verweisen, was ich in den Nachdenkseiten, tolles Portal, gelesen habe am 10. April. Dort wird nämlich der ehemalige Bundesverwaltungsrichter Deiseroth aus Leipzig interviewt und er sagt ganz knackig. Niemand hat das Recht, nach eigenem Gusto in solchen Fällen Selbstjustiz oder eigenmächtig Vergeltung zu üben. Selbstjustiz und Vergeltung wird von den Amerikanern hier geübt, aber Deiser Roth sagt im Interview noch mehr.
Der von US-Präsident Trump angeordnete und am 7. April 2017 erfolgte Raketenangriff auf Syrien ist eine militärische Aggressionshandlung, die nicht nur völkerrechtswidrig ist, sondern auch eine schwere völkerrechtliche Straftat darstellt. Warum? Völkerrechtswidrig war und ist dieser Militärschlag, weil er unter Anwendung von militärischer Gewalt die territoriale Integrität des UN-Mitgliedstaates Syrien gravierend verletzt und damit tatbestandlich gegen das völkerrechtliche Gewaltverbot nach Artikel 2, Ziffer 4 UN-Charta verstoßen hat. Dieser militärische Gewaltakt vermag sich auf keinen völkerrechtlichen Rechtfertigungsgrund zu stützen.
Für alle, die es vergessen haben, wir haben nach dem Zweiten Weltkrieg die UNO, den Sicherheitsrat, all das eingerichtet, damit eben nicht jeder sich bemüßigt fühlt und sagt, ich kann angreifen und ich kann militärisch Dinge durchsetzen, damit es eben keine Weltkriege gibt, sondern damit man eben sagt, es gibt über allem ein Recht, ein Weltrecht, an das sich alle halten müssen. Tun auch fast alle, aber die Amerikaner stehen ja immer über dem Recht. Das Gesetz, was sie da formuliert haben, ist für uns, die Untergebenen, die beherrschte Welt, aber sie stehen über dem Gesetz. Ein solches Land, ein solcher Staat verspielt seine Glaubwürdigkeit. Das Streiflicht, die Glosse in der Süddeutschen Zeitung, schrieb am 8. Mai etwas, was ich interessant gefunden habe, weil es trifft es wirklich auf den Kopf, nämlich Trump, egal was du machst, hier ein Du-Stil, egal was du machst es falsch. Die weisen darauf hin, dass Donald Trump während seiner 100 Tage schon 21 Mal auf dem Golfplatz gesehen wurde und dass das im Moment das Thema in Amerika ist. Der amerikanische Präsident hat zu viel Zeit, der spielt da einfach Golf. Dann sagen die aber, dass der Vorgänger Barack Obama insgesamt 333 Mal auf dem Golfplatz war während seiner Amtszeit. Also er hat nicht nur durchgängig Bomben geworfen, nein, er war insgesamt während seiner Amtszeit auch ein Jahr auf dem Golfplatz. Jetzt hat Trump natürlich ein Problem, jedenfalls aus der Sicht dieses Streiflichtes, denn wenn er es jetzt nachmacht, dann heißt es, aha, spielen zu viel Golf, der Herr Trump. So verstehen wir unser Amt, ja. Wenn er jetzt aber weniger Golf spielt, dann wird es heißen, ja, ist ja klar, ein 70-Jähriger ist einfach nicht mehr so sportlich. Die Vereinigten Staaten und ihr Präsident. Auch wir von KenFM haben uns intensiver mit Trump beschäftigt in der Sendung Position, die am 28. April online ging. Das war die 10. Ausgabe Trump, Chance oder Niederlage für Europa. Hier ein kurzer Ausschnitt.
Wenn man sich überlegt, als George Bush der jüngere Präsident war und nach dem 11. September den Patriot Act eingeführt hat und so weiter, da haben alle die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Dann kam Obama. Ein Verfassungsrechtler, immerhin. Man hat gedacht, der repariert jetzt die amerikanische Verfassung wieder. Was ist passiert? Er hat also diese Militarisierung der Polizei, den Überwachungsstaat massiv ausgeweitet. Und das heißt auch, dass Trump jetzt natürlich ein unglaubliches Machtinstrument in die Pfoten bekommen hat. Ich meine, die NSA-Daten, die CIA, die durchmilitarisierte Polizei, die werden jetzt von ihm kommandiert. Und dass er da stolz mit dem Köfferchen, mit den Atomcodes rumrennt, ist jetzt nicht unbedingt was, was einen sehr beruhigt. Jetzt müssen wir aber, glaube ich, versuchen, mal wirklich aufzudröseln, was ist da eigentlich passiert, weil ich glaube, es gibt einen echten Kampf in der Machtstruktur. Ich glaube, es ist nicht einfach nur so, dass die den Trump jetzt darüber ziehen ins sozusagen Clinton-Lager. Ich schätze auch die Sache mit Russland anders ein. Ich glaube, dass es eine klare strategische Überlegung gibt, von dieser Trump-Truppe mit Russland ein Bündnis einzugehen. Mhm. Und das hat verschiedene Ebenen. Das eine ist, es gibt da Geschäftsbeziehungen, die sind massiv. Rex Tillerson, der jetzt Außenminister wurde von ExxonMobil, war ja gegen die Sanktionen gegen Russland, weil die ihm einen Öldeal mit Russland versaut haben, der tatsächlich 500 Milliarden Dollar schwer gewesen ist. Und der Deal kommt jetzt.
Kehren wir zu Trump zurück und da wird wieder kräftig gebasht, auch im Spiegel natürlich. Am 10.04. konnte ich lesen, Trump, Russland und das FBI. Der FBI-Chef Comey wurde entlassen von Trump und schon spekuliert der Spiegel, dass das natürlich damit zu tun hat, dass das FBI bei dem Ermitteln, ja, wie stark Trump seinen Wahlsieg den Russen zu verdanken hat, das wird ja ständig unterstellt, konnte nie bewiesen werden, wie stark dieser FBI-Chef dem auf der Spur war, und deswegen wurde er ganz, ganz schnell entfernt. Man weiß überhaupt nichts, sind alles nur Vermutungen, so sind auch die Bildunterschriften. Mit der Entlassung von FBI-Chef James Comey wollte US-Präsident Trump den leidlichen Russland-Ermittlern wohl ein schnelles Ende bereiten. Solche Formulierungen würden vor Gericht abgebügelt nach dem Motto vom Hörensagen. Aber vom Hörensagen, da geht der Spiegel nochmal ins Detail, noch mehr vom Hörensagen, noch mehr Vermutungen. In Nebelstochern, hier ist der Spiegel.
Was auch immer Donald Trump dazu bewogen hat, den FBI-Direktor James Comey zu feuern, er dürfte sich kräftig verkalkuliert haben. Denn das Thema, das er eigentlich vom Tisch haben wollte, brennt nun heißer denn je. Die Einmischung Russlands in Trumps Wahl und eine mögliche Absprache mit Mitgliedern seines Teams.
Hat Russland wirklich Donald Trump ins Amt gehievt? Haben die Stimmen gekauft? Haben die irgendwie bei der Wahl elektronisch manipuliert? Das wird ja ständig behauptet. Oder ist das alles nur, sind das Aussagen von schlechten Verlierern, die gesagt haben, wir haben so viel Geld investiert in Hillary Clinton, wir wollten mit der schon die Politik weiter betreiben, die Bush gemacht hat, Obama gemacht hat, und dann kommt plötzlich dieser Trump und der vermasselt uns die ganze Linie. Kommen wir gleich noch zu. Die Zeit schrieb jedenfalls, nachdem der FBI-Chef gefeuert wurde, Trumps Angriff auf die Demokratie. Wenn also ein Geheimdienstchef ausgetauscht wird, dann ist das ein Angriff auf die Demokratie. Ich finde, was die Geheimdienste überhaupt machen, ist ein Angriff auf die Demokratie. Und im Manager-Magazin konnte man lesen, Trump feuert FBI-Direktor Comey. Empörung, wie kann der das eigentlich machen? Also beim Manager-Magazin muss er nicht anrufen. Ja? Wenn er unzufrieden ist mit seinem Geheimdienstchef, dann kann er den feuern. Oft ist es ja andersrum, dass der Geheimdienstchef den Präsidenten feuert oder auf ihn feuern lässt. Wir kommen zum Stern. Auch der Stern macht einen Riesenbohai und schreibt, Trumps Russland-Connection, die nicht bewiesen ist, wenn diese vier Männer auspacken würden, und zeigt dann eben diese vier Männer und dann eben diese Bildunterschrift. Warum musste FBI-Chef James Comey gehen? Fragezeichen. Ist der Ermittler womöglich der Russland-Connection von Präsident Trump zu nahe gekommen? Das suggeriert, es gäbe die. Zwar gibt es für eine Trump-Gate bislang keine Beweise, schreibt der Stern selber, aber zahlreiche Indizien weisen nach Moskau. Was sind denn das für Indizien, Stern? Sind das so ähnliche Indizien, die damals auch dazu beigetragen haben, dass ihr die Hitler-Tagebücher veröffentlicht habt? Man kann es nicht mehr ernst nehmen. Vitali Shklyarov war der Wahlkampfmanager von Bernie Sanders. Ja, und der verrät in einem Interview mit der Taz, dass der Herr Trump gar keine Wahlkampfhilfe aus Moskau notwendig hatte, weil er hatte quasi jemanden auf der anderen Seite, der ihm zugearbeitet hat, und das war Hillary Clinton. Weil Hillary Clinton hat alles dafür getan, um ihren Nebenbuhler im eigenen Parteilager Bernie Sanders verlieren zu lassen. Denn Bernie Sanders hätte die Wahl haushoch gewonnen. Als das bekannt wurde, als nämlich ihr privater Server geknackt wurde und diese E-Mails, diese Intrigen rauskamen, dann hat es ihr so dermaßen geschadet, dass die Leute, die sie noch restgut fanden, sagten, das ist ja so ekelhaft, da wähle ich doch lieber den Trump. Interessant ist, dass das Interview mit Vitali Shklyarov, was ich am 5.5. in der Taz fand, wenn ich es jetzt heute neu aufrufe, um wesentliche Passagen, die genau das, was ich hier gerade sage, bereinigt wurde. Ich habe es nur gewagt, schon am 5.5. bei Shklyarov anzurufen. Ich kenne den nämlich und er hat mir das alles bestätigt. Jetzt ist er gerade in Südamerika. Interessant, ne? Er gibt ein Interview, da zeigt er, dass es alles ganz anders war. Das bringt die Taz auch, und wenn er außer Landes ist, dann wird das retuschiert. Das ist die Taz 2017. Hier eine der entscheidenden Passagen, warum Sanders das Rennen gewonnen hätte und Hillary Clinton eben nicht. Das heißt, wir brauchten da gar keine Russen. Liebe Taz, brauchten wir nicht.
Jeden Tag haben wir drei große Events für Sanders aufgebaut. Das war mit Rockkonzerten von der Größe bis zu 20.000 Leuten vergleichbar. Währenddessen hat Hillary nur noch einmal in der Woche einen kleinen Event für 500 oder 1.000 Leute ausgerichtet.
Also ich würde es jetzt zurückstellen bei der Taz, die Inhalte bekamen Flügel. Weil wenn man ein Interview mit jemandem gemacht hat und es im Nachhinein retuschiert und es anpasst, dann ist es so ein bisschen wie bei der Pravda. Kehren wir zum Anfang der Sendung zurück. Wenn man sich als amerikanischer Präsident in den Dienst der Rüstungslobby stellt, dann wird man von den Medien geliebt und bekommt ein tolles Image, Stichwort Barack Obama. Wenn man aber Probleme damit hat und sagt, ich will keinen Krieg, dann geht es einem wie JFK oder eben Donald Trump. Man kriegt richtig in die Schnauze. Das passiert einem aber nicht nur als Staatsmann, das passiert einem auch als Zivilist bei der Friedensbewegung. Eine Meldung vom 13.04. Tagesschau, geschrieben von Robin Avram. Er schreibt, die unterwanderte Friedensbewegung. Und da heißt es unter anderem in einem Interview mit Laura von Wimmersberg, die seit 35 Jahren in Berlin die Ostermärsche organisiert, dass ihre Bewegung ein Problem hätte, nämlich Verschwörungstheoretiker und Rechte versuchen, die Bewegung zu unterwandern. Und der Herr Avram, der schreibt noch mehr so einen Stuss, sowas zum Beispiel.
Der Ex-RBB-Moderator Ken Jebsen war auch häufiger als Redner geladen. Er schwadronierte von der Herrschaft jüdischer Lobbyisten und erklärte, die deutsche Presse sei von der NATO gekauft. Russia Today dagegen, vom Kreml finanziert, durfte sich als Enthüller versteckter Wahrheiten inszenieren und die Bilder der Demos zu Propagandazwecken ausschlachten.
Als ich diesen Artikel las, war ich gerade auf der Krim, da wurde mir das nachgereicht und ich stand neben Jan Epstein, das ist der Vertreter der jüdischen Community, und er lieh mir nachher seinen Mercedes, damit ich schneller ins Zentrum komme. Und als ich gesagt habe, bei uns schreiben Leute wie Sie, Herr Avram, so etwas, sagte er nur, Sie seien ein Schmock und ein bisschen Mischugge. Ich gebe das mal so weiter. Dass die Mainstream-Medien, ja, und die NATO-Journalisten in diesen Mainstream-Medien die alte Friedensbewegung so loben und die neue Friedensbewegung immer verunglimpfen als Rechtsverschwörungstheoretiker, dafür gibt es einen einfachen Grund. Es sind die Zahlen, ja. Die neue Friedensbewegung ist sehr, sehr stark, also sie wird noch stärker, aber es sind vor allem junge Menschen, die sich in der Zukunft engagieren werden und die dann eben zu Tausenden nach Rammstein gehen, während die alte Friedensbewegung schon sehr, sehr alt ist, da stirbt man langsam weg. Und von denen geht auch keine Gefahr mehr aus. Der Ostermarsch 2017 wurde gefilmt und dann auch von der linken Schöneberg-Tempelhof ins Netz gestellt. Man achte auf die Klickzahlen, aber man achte vor allem darauf, wer da geht und wie viele das sind. Und das ist harmlos. Damit kann die Rüstungsindustrie natürlich leben. Deswegen lobt sie diese Bewegung, die eigentlich keiner mehr mitbekommt. Der Ostermarsch 2017.
Also ich denke, das muss bei linken Parteien oder bei linken Menschen muss der Frieden, die Verständigung der Völker untereinander eine ganz wesentliche Grundlage sein. Also es ist nicht ein Thema unter anderen Themen, sondern das ist das Thema.
So, und jetzt ganz kurz Einzelunterricht für die wandelnde Bildungslücke. Robin Avram, NATO, CIA, gekauft. Doch, da war was, bitte.
Weil man nicht nur im heißen, sondern auch im kalten Krieg die Medien kontrollieren muss, wenn man als global intervenierende Macht ein freiheitliches Image bewahren wollte, betraute CIA-Chef Alan Dulles zwei seiner Spitzenleute, Frank Wisner und Kurt Meyer, Anfang der 50er Jahre mit der Operation Mockingbird. Deren Ziel war, im In- und Ausland ein diskretes Netz aus einflussreichen Journalisten und Meinungsführern zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung aufzubauen. In einem Untersuchungsausschuss Church Committee über illegale Aktivitäten der CIA kam 1977 ans Licht, dass dieses strategische Mediennetzwerk aus über 400 Journalisten bestand. Frank Wisner hatte unter Kollegen damit geprahlt, dass ihm Leute in allen wichtigen Redaktionen gehörten. Der für das Ausland zuständige Kurt Meyer achtete bei seinen Aktionen und Akquisitionen besonders darauf, auch die Compatible Left in das CIA-Netzwerk einzubinden. Also nicht nur bürgerlich-konservative und Kommunistenfresser, sondern auch Liberale und Linke, sofern diese die imperialen Kriege und Regime-Changes der USA allenfalls oberflächlich kritisierten, also kompatibel waren.
Inzwischen ist das Netzwerk, das CIA-Netzwerk in den Medien auf 27.000 PR-Berater angewachsen, die den ganzen Tag nichts anderes tun, als das Image der USA zu polieren. Und ich kann nur für den Herrn Avram hoffen, dass er zu diesen 27.000 PR-Beratern gehört. Dann ist er zwar eine Marionette, aber er wird wenigstens anständig bezahlt. Stichwort Marionetten. Es gibt einen neuen Song von Xavier Naidoo, Söhne Mannheims, der heißt Marionetten. Und in diesem Song geht es darum, dass der Sänger mit künstlerischen Mitteln der Presse und den Politikern vorwirft, dass die nicht frei agieren, sondern ja an langen Fäden die Interessen von Lobbyisten vertreten. Und das ist natürlich total weit hergeholt. Das ist totaler Quatsch. Und deswegen regt sich auch der Mainstream, die Gazetten regen sich auf, vor allem der Spiegel. Zerstörer statt Erlöser heißt es da in einem Text beim Spiegel. Und der Herr Bocholte schreibt dann zum Beispiel in einem rechtspopulistischen neuen Song, was ist an dem Text rechtspopulistisch? Ich habe mir den 8-mal angehört, wirklich. Ja, kritisiert der Mannheimer Sänger Naidoo Politiker und Presse als Marionetten. Die erregen über seine kruden Texte, immer kruder alles, zeigen jedoch, eine der perfidesten Puppenspieler ist er selbst. Mir ist aufgefallen, dass wenn es heute jemand wagt im Westen, den Staat, das System, was auch immer zu kritisieren, dass er dann immer ein Verschwörungstheoretiker ist, ein Rechter und krude. Und jemand wie Xavier Naidoo, der wäre in der DDR jetzt ausgebürgert worden. Ich habe mit verschiedenen DDR-Bürgern gesprochen, die sagen mir, die Art und Weise, wie man mit Künstlern umgeht, mit Kritikern umgeht, das erinnert sich unglaublich an eine Zeit, knapp 3-4 Monate vor Mauerfall. Da konnte man sich da oben das auch nicht vorstellen. Und jeder, der gesagt hat, sag mal, das geht ja so nicht weiter, war krude Verschwörungstheoretiker oder aber ein Divergent aus dem Osten oder aus dem Westen in diesem Fall. Lassen wir Xavier Naidoo doch einfach mal selber zu Wort kommen. Ja, der Mann ist vernünftig, ich kenne den übrigens auch. Und wenn man nicht weiß, wie der zu dem ganzen Quatsch steht, der über ihn geschrieben wird, geht man auch auf seine Facebook-Seite. Und da hat er ein Statement zu seinem Track abgegeben, denn es war ja keine Meinung von Naidoo privat, sondern es ist auch ein Track, der eben mit Kunst arbeitet. Wenn man jedes Wort auf die Goldwaage legen würde, zum Beispiel bei Rammstein, was wäre dann von einem Track wie Benzin zu halten? Willst du dich von etwas trennen, dann musst du es verbrennen. Ist das ein Aufruf zur Anarchie? Hier ist Xavier Naidoo.
Wie lange wollt ihr noch Marionetten sein? Seht ihr nicht, ihr seid nur Steigbügelpanzer. Merkt ihr nicht, ihr steht bald ganz allein für eure Puppenspieler. Seid ihr nur Sachverwalter. Alles nur peinlich und sowas nennt sich dann Volksvertreter. Teile eures Volkes nennen wir schon hoch, beziehungsweise Volksverräter. Alles wird vergeben, wenn ihr einsichtig seid. Sonst sorgt der wütende Bauer mit der Forke dafür, dass ihr einsichtig seid.
Bei dem Lied Marionetten handelt es sich um eine zugespitzte Zustandsbeschreibung gesellschaftlicher Strömungen. Also um die Beobachtung bestimmter Stimmungen, Auffassungen und Entwicklungen, dies im Rahmen einer künstlerischen Auseinandersetzung bewusst überzeichnet. Das mag missverständlich gewesen sein, daher ist mir Folgendes wichtig. Die Söhne Mannheims und ich stehen für eine offene, freiheitliche, liberale und demokratische Gesellschaft, in der viele Kulturen gemeinsam zusammenleben und in der es allen Menschen möglichst gut geht. Das ist mir wichtig und dafür lohnt es sich einzustehen. Wir erleben derzeit leider eine Phase, in der viele Menschen zumindest das Gefühl haben, dass es ihnen nicht mehr ganz so gut geht oder dass sie nicht mehr mitgenommen werden von Gesellschaft, Wirtschaft und Politik. Das ist gefährlich und kann zu Extremismus führen, und der ist nie gut. Eine Demokratie und eine offene Gesellschaft leben davon, dass sie von der Mehrzahl der Menschen getragen wird, dass sie streitbar ist und auch, dass ihr Zustand kritisch hinterfragt werden darf. Gerade um sie zu erhalten und gerade um sie zu verbessern.
Also was mich ein bisschen wundert ist, dass so ein Vorzeigerassist wie Naidoo mit der dunklen Hautfarbe, also ideal geeignet, um als Rassist in Deutschland zu wirken, dass so ein Vorzeigerassist schon vor Jahren in seiner Heimatstadt, nämlich Mannheim, ein Haus errichtet hat mit eigenen Mitteln für Flüchtlinge. Der Typ tarnt es richtig gut. Das sind die Schlimmsten. Ja, also man macht sich verdächtig, wenn man wie Donald Trump keine Kriege führen will, da muss man dann zum Jagen getragen werden, dann ist man unsympathisch. Oder aber eben, wenn man der alten Friedensbewegung angehört und sagt, wir brauchen ein paar junge Leute, die, weil wir nicht mehr so gut zu Fuß sind, auch, dann ist schwierig, dann ist man Verschwörungstheoretiker, weil die Jungen schaffen es bis nach Rammstein. Oder aber, wenn man wie Herr Naidoo sagt, hier stimmt irgendwas nicht, hier ist nur noch Lobbyistendemokratie, auch das stimmt nicht, kriegt man auch in die Schnauze. Oder aber, wenn man ein Festival hochzieht, das nennt sich Pax Terra Musica, wenn man sagt dazu, so geht das nicht weiter, wir sollten Demokratie von unten vielleicht neu beleben. Wir machen ein Festival, da wird Musik gespielt und da kommen auch verschiedene Aussteller, die zeigen, was es heute an, sag ich mal, nachhaltiger Lebensweise schon gibt, damit wir eine Veränderung nicht nur fordern von oben, sondern sie von unten leben. Und wenn man so etwas möchte, dann gerät man automatisch in das Fadenkreuz des Tagesspiegels, einer, ja, ich würde sagen, neofaschistischen Presse. Da habe ich einen Beitrag gelesen von Sebastian Leber mit der Überschrift Feiern mit Verschwörungstheoretikern. Es geht um das Pax Terra Musica Festival, was umstritten ist. Das steht in der Überschrift. Umstrittenes Festival in Brandenburg. Und die Frage, die ich mir spontan gestellt habe, wie kann ein Festival umstritten sein, das noch nie stattgefunden hat? Herr Leber, das ist ja in der Zukunft. Das gibt es ja noch gar nicht. Und wie können Sie eigentlich wissen, dass dort Verschwörungstheoretiker und Rechte und wer da alles kommt, wo das noch gar nicht stattgefunden hat? Und ich erinnere mich daran, Sie haben bei den Machern von Pax Terra Musica, die gleich zu Wort kommen, schon mal angefragt, was die denn eigentlich dagegen tun, dass da keine Verschwörungstheoretiker, Rechte oder sonst Menschen kommen als Gäste. Und die Antwort, ich erinnere mich daran, war doch, dass die genau dasselbe tun, was Sie machen, wenn jemand am Kiosk eine Gazette kaufen will vom Tagesspiegel und der ist rechtsradikal. Wenn Rechtsradikale, NPD-Mitglieder, Pegida, Verschwörungstheoretiker, Altnazis ans Kiosk gehen und sagen, ich hätte gerne den Tagesspiegel, weil ich möchte den Beitrag von Sebastian Leber lesen, dann verkauft der Tagesspiegel diesen Leuten die Gazetten. Für mich sieht das wie Zusammenarbeit aus. Ekelhaft. Hier die Kollegen von Pax Terra Musica, ein Festival, was in der Zukunft stattfindet, vom 23. bis zum 25. Juni 2017. Geht dahin.
Der zentrale Ort ist ein Ausstellerbereich. Da rechnen wir im Moment mit über 100 Ausstellern, die dann dort sein werden und sich vorstellen werden. Und dann kommen natürlich automatisch Vorträge dazu, wenn wir schon mal alle da haben. Wir haben Diskussionsrunden, die dann dazu kommen. Wir haben Workshops, die angeboten werden, sodass man sich also wirklich, wenn man mal genug hat vom Tanzen, umschauen kann, was wird in der Welt vom Frieden getan.
Und es gibt so viele.
Schaut auf unserer Website www.pax-terra-musica.de. Unter Aussteller findet ihr alle einzeln aufgelistet und mit Links zu den entsprechenden Webseiten dazu.
Kommen wir zur nächsten Sau, die durchs Dorf getrieben wird, weil sie, was die Presselandschaft angeht, ein wenig ja, Konkurrenz kreiert und sich als Mitbewerber aufstellt. Es geht diesmal um diesen Mann, Dietrich Mateschitz. Er ist der Chef hinter Red Bull, verfügt also über enorme Finanzmittel, die er sich erarbeitet hat mit seinem Getränk, was man nicht trinken muss, das kann man kann es auch lassen. Und kaum hat er angekündigt in der kleinen Zeitung, eine ganz kleine Gazette in Österreich, dass er eine Rechercheplattform auflegen will, um dort einfach Inhalte zu präsentieren, und zwar auf die er keinen Einfluss nimmt, sondern einfach er möchte die Bandbreite der Berichterstattung erweitern, weil das, was bereits angeboten wird, ist ihm zu einseitig. Kaum hat er das angekündigt, ein Shitstorm in den Medien, auch in den deutschen Medien. Das Handelsblatt zeigt diesen Mann mit einer fantastischen, neutralen Unterschrift. Da heißt es, über seine enormen Ländereien kann der Red Bull-Milliardär Druck in seiner Heimatregion ausüben. Ich weiß es nicht, aber als Macher beim Handelsblatt wisst ihr doch ganz genau, jemand, der über diese Barmittel verfügt wie Mateschitz, wenn der Druck ausüben möchte, politisch in seiner Heimat, das wäre doch viel einfacher, einen Politiker zu kaufen oder eine Partei zu gründen. Da musst du doch nicht eine Rechercheplattform auflegen. Das ist doch totaler Quatsch. Vor allem das, was ihr sonst noch schreibt. Ja? Das ist das Handelsblatt über Mateschitz, nachdem der darüber laut nachgedacht hat, eine Rechercheplattform aufzulegen, also mehr Presse zu machen in einer Demokratie. Das gefällt dem Handelsblatt überhaupt nicht. Bitteschön.
Der exzentrische Red Bull-Milliardär Dietrich Mateschitz will den klassischen Medien Konkurrenz machen und gründet in seiner Heimat ein umstrittenes Wahrheitsprojekt. Auf ein Thema hat er es besonders abgesehen.
Was ist das für ein Thema? Nun, in dem Interview in der Kleinen Zeitung kann man lesen, dass Mateschitz unzufrieden ist mit der Flüchtlingspolitik in seinem eigenen Land. Das heißt, er hat keine Probleme mit Flüchtlingen. Der stellt nur die Frage, sag mal, diese Flüchtlinge, woher flüchten die? Vor was flüchten die? Wollen wir nicht darüber auch mal reden? Ich meine, die sollen schon hierher kommen und Asyl ist alles super, aber wir müssen doch mal die Verursacher benennen. Ich meine, wenn die aus Kriegsgebieten flüchten, das tun sie ja, wer macht denn da die Kriege? Müssen wir nicht auch mal über die Täter reden? Warum reden wir nur über die Opfer? Und da ist er sofort ins Fadenkreuz von denen geraten, die gesagt, nee, darüber reden wir nicht. Wir reden nur über die, die jetzt hier sind, und jeder, der fragt, wer ist dafür verantwortlich, das ist so jemand, der hat Probleme mit Flüchtlingen. Ich glaube, jeder sollte Probleme mit Flüchtlingen dahingehend haben, dass er auch sagt, jemand, der auf der Flucht ist, der ist ja nicht freiwillig unterwegs, sondern eben auf der Flucht. Das ist ja so etwas, das macht man ja unfreiwillig. Da bleiben ja auch viele auf der Strecke. Und ein Mensch hat auch das Recht auf Heimat, oder? Oder nicht? Die ich getroffen habe, die auf der Flucht waren, haben das nicht als Abenteuer empfunden, sondern haben gesagt, es ist sehr, sehr traurig und bitter, dass wir aus unserer Heimat vertrieben wurden und wir würden ganz gerne irgendwann mal wieder zurück in unsere Heimat. Sogar jemand, der lange im Urlaub war, möchte zurück in seine Heimat. Das ist dann Heimweh. Und wenn der Mateschitz das anspricht, ja, dass man mal die Flüchtlingsströme hinterfragen sollte, wie lange das noch so weitergeht und ob wir da nicht mal die Frage stellen sollten, wer macht denn das? Hat das was mit Rüstungsexport zu tun? Dann ist so jemand, ich lese es im Freitag, Neues vom rechten Flügel. Das muss man sich mal vorstellen. Da steht im Freitag, das wird von Augstein finanziert, Medien, Red Bull-Chef Dietrich Mateschitz hat sich neuerdings der Wahrheitsfindung verschrieben. Hat das nicht jeder Journalist sich der Wahrheitsfindung verschrieben oder eher der Wahrheitsvergrabung? Er plant ein Online-Portal, das wacker gegen die Meinungsdiktatur kämpft. Wacker. Kämpft. Wir leben in einer Mediengesellschaft und wir leben inzwischen in einer Informationsrevolution. Hat irgendjemand von den etablierten Medien Probleme mit noch mehr Sichtweisen als die, die von denen angeboten werden? Ja? Kann man zu viel Wissen haben? Kann man zu schlau sein? Wer hat damit so Probleme, andere Sichtweisen zu hören? Der hat ja dann theoretisch auch damit Probleme, wenn jemand vor Gericht gestellt wird, dass der einen Verteidiger dabei hat. Der soll nur angeklagt werden. Es ist ein höchst merkwürdiges Demokratieverständnis bei diesen Kollegen. Neues vom rechten Flügel. Bei euch stimmt doch was nicht. Ich muss mich da korrigieren, bei euch stimmt eigentlich gar nichts. Und das beweist dieses Cover. Ich meine, ihr unterstellt anderen, bevor die was gemacht haben, dass das rechte Flügel sein und Verschwörungstheoretiker und Krude und Wahrheitsfindung. Und selbst bringt ihr so ein Cover, hier die FAZ, im Wochenmagazin, mit rotem Hintergrund, eigentlich müsste der braun sein. Da steht doch tatsächlich, Tatort Deutschland, wie kriminell sind Ausländer? Das suggeriert also, sie sind schon kriminell, also Ausländer speziell, aber wie kriminell, ja? Man stellte sich vor, das Kompaktmagazin hätte so etwas gemacht. Oh, was da aber los wäre. Und hier überholt die FAZ die Nationalzeitung zwar rechts. Und während auf alle, die sich für den Frieden einsetzen und eine andere Presse haben wollen, eingeschlagen wird, jubiliert die Rüstungsindustrie. Eine Meldung aus der Frankfurter Rundschau vom 24.04. Globale Rüstungsausgaben steigen weiter. Ja, das sagt das Friedensforschungsinstitut. Und der Rüstungsbericht 2016 spiegelt USA und Europa rüsten auf. Und zwar so stark wie schon lange nicht mehr. Allerdings, ja, wird bedauert, erreichen nur 4 Länder das 2%-Ziel der NATO. Von Deutschland möchte man ja, dass wir 2% des BIP ja, in Rüstung stecken. Das wären für Deutschland 70 Milliarden Euro. Wenn man 70 Milliarden Euro in Waffen steckt, bekommt man ziemlich viele Waffen. Und ich erinnere mich daran in der deutschen Geschichte, dass schon mal das jemand gemacht hat. Sehr, sehr viel Geld in viele Waffen gesteckt. Und was hat er dann gemacht? Der hat Abschreckung völlig neu interpretiert in einer Art Vorwärtspräsenz. Ab 5.45 Uhr wird zurück friedensinitiativiert. Dass wir im Moment die Renaissance des Kalten Krieges erleben, das hat sich ja inzwischen rumgesprochen. Man nennt es ja neudeutsch Sanktionen. Im Moment ist es ja so, dass die Vereinigten Staaten Europa mit dazu zwingen, Russland zu sanktionieren. Und wir hängen euch jetzt mal hier unten die Gesamtübersicht der Firmen und der Personen rein, mit denen man im Moment offiziell keine Geschäfte machen darf, weil sie Russen sind und vor allem, weil sie die Bösen sind. Russland-Sanktionen im Rahmen des Ukraine-Konfliktes in unserer Beschreibung unten anklicken und ihr werdet feststellen, es ist eine ziemlich lange Liste. Ich glaube nicht, dass man so dafür sorgt, dass die Nachbarschaft in Europa, dass sie sich verbessert, aber vielleicht will man das ja auch gar nicht. Dass aus diesem Kalten Krieg relativ schnell ein heißer Krieg werden könnte, der vielleicht auf der Krim beginnt oder möglicherweise in Nordkorea, das ist nicht so unwahrscheinlich, denn ja, wir lesen ja auch, Nordkorea droht mit neuem Atomtest zu jeder Zeit. Droht bedeutet, dass man in Pyongyang keine Atombomben testen dürfte, weil das sind eben nordkoreanische Atombomben und man darf nur Atombomben testen, wenn man Frankreich heißt, England heißt und Amerika heißt oder China vielleicht heißt oder Russland heißt, aber der Nordkoreaner, der kann vielleicht eine Atombombe bauen, aber testen darf er den nicht, er müsste in jedem Fall in Washington anrufen. Der Nordkoreaner hält sich natürlich nicht daran und man muss sich die Frage stellen, warum er überhaupt Atombomben hat. Das hat bei Nordkorea natürlich mit Südkorea zu tun. Diese beiden Länder sind ja getrennt. Die Frage muss man auch mal stellen, seit wann eigentlich, warum? Und dieses Südkorea, das wird jetzt beschützt von den Amerikanern. Allerdings haben die Südkoreaner Angst vor der Schutzmacht. Normaler würde man sagen, jemand, der das schreibt, ist automatisch ein Kommunist. In diesem Fall kann man es bashen, weil die Schutzmacht ist zwar Amerika, aber der Kopf der Truppe ist eben Donald Trump. Und deswegen ist das ein falscher Schutz. Der Spiegel schreibt, die Südkoreaner müssen dabei zuschauen, wie andere Mächte entscheiden, ob ein Krieg über sie hereinbricht. Erst dachte ich, oh, die UdSSR. Aber dann heißt es, bisher fühlten sich durch Nordkoreas Diktator Kim Jong-un bedroht. Nun fürchten sie sich vor allem vor Donald Trump. Ihr merkt es, ne? Schwierig. Eine Meldung aus dem Spiegel. Russland mahnt die USA zur Zurückhaltung, dass sie sich in Nordkorea zurückhalten, indem sie nicht weiter über Südkorea provozieren. Und eine Meldung aus dem Sputnik, also aus dem Sender Sputnik. Raus aus Südkorea. USA evakuieren Angehörige von Militärs und Diplomaten. Was ist da eigentlich los in Nordkorea? Diese Frage könnte man ja auch mal stellen. Beantwortet hat die schon vor einigen Jahren Arte mit der Säge mit offenen Karten. Ich kann euch nur dringend empfehlen, euch diese zwei Teile kurz anzuschauen, weil da wird euch klar, dass Korea eine sehr, sehr alte Kultur ist, eine sehr komplexe Kultur ist. Und diese Kultur hat in ihrer gesamten Zeit vor allem extrem schlechte Erfahrungen mit den Nachbarn gemacht. Mit den Chinesen, die haben die angegriffen, mit den Japanern, auch mit den Russen. Immer waren die Koreaner, weckten sie Begehrlichkeiten und wurden von anderen unterdrückt. Und spätestens seit dem Koreakrieg und dem Zweiten Weltkrieg ist das Land eben geteilt, wie damals Deutschland und eben die DDR. Und da steht immer noch diese Mauer herum. Ja? Es ist ein Produkt der Westmächte, diese Teilung. Ja? Das wird immer unter den Tisch fallen gelassen. Ja? Wir sollten uns dafür einsetzen, dass sie sich beide nähern. Aber das will man ja gar nicht. Und warum will man das nicht? Solange es ein Nordkorea gibt als Bedrohung, braucht man auch ein Südkorea, was man schützen muss. Und wenn man dann in Südkorea ist, ist man direkt vor den Toren Chinas. Und genau das ist das, was man will. Das ist Geopolitik. Südkorea ist quasi die zweite Krim. Check your head. Wenn man sich als Otto-Normalbürger mit oder ohne Presseausweis die Frage stellt, wie kann man gegen diesen geballten Irrsinn, dieses Hinführen zu Krieg, dass das wieder geil ist, wie kann man dagegen angehen, dann kann ich nur das raten, was der aktuelle Papst in Kairo Tausenden zugerufen hat. Man sollte extremistisch werden, und zwar der einzige erlaubte Extremismus ist die Nächstenliebe. Das hat er wirklich so gesagt, finde ich super. Wir von KenFM, dank eurer Unterstützung, haben uns gedacht, das setzen wir direkt um. Wir sind ja mit einer kleinen, selbst zusammengestellten Delegation ins Kriegsgebiet gefahren, von dem wir schon so viele Jahre lesen, wie schrecklich das dort ist, nämlich die Krim. Ich war da mit Erwin Thoma, ich war mit Willi Wimmer da und ich war da mit Herrn Maurer von der Linken, und ich möchte sagen, es war fantastisch. Von all dem, was wir gelesen haben, wie es dort zugeht, Unterdrückung der Minderheiten, haben wir nichts erlebt. Es war ein sehr friedlicher Ort und man hat uns dort bei allen Minderheiten, wir haben uns mit allen getroffen, der jüdischen Minderheit, den Krim-Tataren, den Deutschen, den Griechen, alle haben uns gesagt, wenn man sich damals nicht abgespalten hätte, wenn man damals keine Wahlen durchgeführt hätte, wenn man sich von den Faschisten in Kiew nicht losgesagt hätte, dann wäre man heute tief in einen Bürgerkrieg verstrickt und würde im Blut warten. Und deswegen ist man froh, dass man sich in die Autonomie gewagt hat. Natürlich ist das so, dass wenn man als Bürger sich in ein solches Gebiet wagt, dass das bei der Regierung nicht besonders gut ankommt. Eigentlich müsste das ja nach dem Motto, oh, Nachbarn besuchen Nachbarn, sondern das landet dann auch schon mal in der Bundespressekonferenz. Der Herr Maurer, der jetzt mit uns zum vierten Mal da war, der war ja schon vorher auch da, und beim dritten Mal ist das in der Pressekonferenz, der Bundespressekonferenz auch erwähnt worden. Und interessant ist, was dieser Pressesprecher dort vorne immer so nach Worten ringt, was der dann sagt. Der unterstellt doch praktisch denjenigen, die das tun, die also zu den Nachbarn rüberfahren, dass das eine Art Völkerrechtsbruch sei. Das muss man sich vorstellen, ja? Also ein Land zu überfallen wie Syrien oder ein Land zu zerschlagen, völkerrechtswidrig wie Jugoslawien, das geht schon aufs Haus. Wenn man aber seine Nachbarn besucht, auch als Reporter und recherchiert, dann ist das ein Völkerrechtsbruch, weil die einzig legitime Regierung aus seiner Sicht sind die Faschisten in Kiew. Das ist die Bundespressekonferenz und es sagt sehr, sehr viel über die Denke unserer Regierung.
Zurzeit befindet sich auf der Halbinsel eine Gruppe der Eurodeputaten ohne Erlaubnis der ukrainischen Behörden und unter ihnen ein Deutscher zumindest. Das ist der linken Politiker Andreas Maurer. Und,
ist das dieser Herr aus Osnabrück?
Ja.
Ich glaube ja, ne?
Ja, genau. Und haben Sie das zur Kenntnis genommen? Wie reagiert Auswärtiges Amt in diesen Fällen? Und eigentlich gibt es die gemeinsamen Projekte zwischen der Bundesrepublik und der annektierten Halbinsel? Danke.
Nein, unsere Position ist politisch wie völkerrechtlich glasklar. Für uns ist die Krim ein Teil der Ukraine. Und für uns, wir wenden uns und richten unsere, all das, was wir mit oder um oder für oder mit der Krim tun, wir richten uns mit all dem, was wir da tun, an die aus unserer Sicht völkerrechtlich und politisch korrekten Behörden. Das sind die der Ukraine. Und es gibt entsprechende Vereinbarungen in der Europäischen Union, die sind völlig unbestritten. Und deshalb ist das, was da, wenn es zutreffen sollte, was Sie sagen, dass deutsche Staatsangehörige sich da tatsächlich auf ukrainischem Hoheitsgebiet aufhalten, ohne von den ukrainischen Behörden dafür eine entsprechende Erlaubnis erhalten zu haben, ist das etwas, was im Zweifel gegen das Völkerrecht verstößt.
Ja, wir, die Redaktionsmitglieder, die auf der Krim waren, wir haben jetzt eine Akte, kann man schon fast sagen, bei der faschistischen Regierung in der Ukraine in Kiew. Und wenn wir jetzt nach Kiew einreisen, dann würden die sich mit uns treffen und uns ein paar Fragen stellen. Aber wir reisen ja im Moment nicht ein. Wir warten, bis die faschistische Regierung durch eine demokratische Regierung ersetzt wird. Wir waren auf der Krim unter anderem mit Willi Wimmer und wir waren in Sewastopol. Wir haben dort als einziges westliches Team seit Jahren im Militärhafen wirklich drehen können. Da sind auch die Kreuzer, die Flotte der Russen verschützen und die auch nach Syrien fahren. Und wir reden dort auch über Donald Trump. Willi Wimmer ist kein Fan von Donald Trump, aber er hat auf ihn gesetzt als jemand, der versucht, den Dialog mit Russland wenigstens zu versuchen. Und dieser Versuch, der wird ja anscheinend vereitelt und das heißt nichts Gutes. Hier ist Willi Wimmer.
Die Entwicklung hat uns ja leider gezeigt, dass offensichtlich der amerikanische Präsident, auf den ich ja persönlich in einer Frage gesetzt habe, nur in einer, dass er uns in eine friedlichere Entwicklung bringen könnte, was die Zusammenarbeit mit der Russischen Föderation anbetrifft, dass dieser amerikanische Präsident ja offensichtlich so eingemauert worden ist, auch dadurch, dass man seinen ersten Sicherheitsberater Flynn weggeschossen hat und andere Personalentscheidungen gehen ja auch in diese Richtung, dass der fast handlungsunfähig ist, was diese Frage anbetrifft. Man muss ja annehmen, dass dieser Mann den Abend eines Tages nicht überleben wird, wenn er sagt, ich will vernünftig mit den Russen reden. Das ist ja die Situation, mit der wir es in den Vereinigten Staaten zu tun haben. Wenn ich das in den klassischen Bildern sehe, dann muss man ja heute davon ausgehen, dass die Vereinigten Staaten kurz an einer Militärdiktatur stehen.
Ich möchte mich an dieser Stelle auch im Namen des Teams ganz herzlich bei euch, der Community, die größer wird, bedanken, und zwar für eure Unterstützung. Wir fordern euch ja regelmäßig auf, unterstützt das KenFM-Team durch kleine Abos, ja, so Monatsabos, 5 Euro, 10 Euro, was ihr euch leisten könnt, damit wir planen können. Und das wird von euch wirklich wahrgenommen, sodass wir uns solche etwas kostspieligen Reisen wie auf die Krim auch erlauben können. Da fliegt man ja mit mehreren Leuten, man übernachtet so günstig wie möglich, aber am Ende ist es doch teurer, als wenn man nur in Berlin arbeitet. Wir müssen das viel mehr machen. Wir müssen nicht nur auf die Krim fahren, wir müssen auch in den Iran fahren, zur Achse des Bösen, wir müssen nach Nordkorea fahren, wir müssen uns wirklich umschauen, an den Brennpunkten uns ein eigenes Bild machen, weil den klassischen Medien ist einfach nicht mehr zu trauen, und weil das nicht jeder solo machen kann, braucht man eben Profis, die sich darum kümmern und die das dann auch ins Netz stellen. Und wir sind solche Profis, aber wir können eben nur professionell arbeiten, weil ihr uns unterstützt. Das müsstet ihr nicht tun, das tut ihr. Es hat wohl auch mit Vertrauen zu tun. Ich bedanke mich dafür und hoffe, dass wir euch da nicht enttäuschen. Unterstützt uns weiterhin. Es geht uns einfach auch um den Frieden. Das ist unser Hauptantrieb. Ja, nie wieder Krieg, das ist die Message. Und wenn wir Nachbarschaft herstellen, entwickeln wir eine natürliche Beißhemmung. Das wäre mir wichtig. Final zum Thema Syrien möchte ich euch noch einen Artikel empfehlen aus der FAZ aus dem Jahre 2012. Da stand da alles schon drin, was sich abspielen würde. Die Überschrift: Und ihr denkt, es geht um einen Diktator. Lest euch das unbedingt durch. Wir hängen euch den Link in die Beschreibung. Ihr denkt, es geht um einen Diktator. Es geht um was ganz anderes. 2012 stand es schon geschrieben. Auch in dieser Sendung müssen wir das Thema Israel behandeln. Aber ich habe das ja schon in der letzten Sendung und in der vorletzten Sendung und der vorletzten Sendung gesagt, das ist jetzt nicht so, dass ich das machen möchte, weil ich ein Riesenfan bin von diesem kleinen Staat, der ständig im Gespräch ist. Aber dafür, dass er so klein ist, ist er zu viel im Gespräch. Ja, wir lesen ja jeden Tag über die Krise in Israel. Und wenn man sich überlegt, wie oft wir über Indien reden oder Botswana, über den Kongo und da mal die Größe des Landes vergleicht, da stimmen die Verhältnisse nicht. Und dass das so ist, hat mit der geografischen Lage Israels zu tun. Das Land ist ja relativ neu, gibt es seit 1948 und wurde in Palästina gegründet. Das wird ja oft vergessen. Ja? Also Israel ist ein Teil Palästinas und die Palästinenser haben ihren Staat nicht in Israel gegründet. Und seit 1948 verspricht man den Palästinensern, dass man das Land fair aufteilt. Und wenn man sich dann mal anschaut, was in den letzten Jahren passiert ist, stellt man fest, so richtig fair war das nicht. Das ist eine Politik, die wird mit den Bulldozern gemacht, und zwar gegen die Palästinenser, die keine Lobby haben. Das heißt, das Dilemma der Palästinenser hat nicht nur damit zu tun, dass die Israelis also rücksichtslos mit Gewalt davorgehen, es hat auch damit zu tun, dass die Palästinenser im eigenen Lager bei den Arabern es nicht schaffen, die alle an einen Tisch zu bringen. Auch da, im arabischen Lager, wird die Schwierigkeit mit den Palästinensern, die Situation ja auch ausgenutzt. Also da braucht man auch sehr viel Unfähigkeit oder aber, dass es die Möglichkeit gibt, im arabischen Lager Intrigen zu schmieden, um persönliche Vorteile zu schmieden. Das muss man auch sagen. Aber wichtig ist Israel natürlich aufgrund seiner geopolitischen Lage, weil es im Middle East ist, umgeben von Ölfeldern. Und was man verhindern möchte, ist, dass die Araber sich zusammenschließen, denn dann hätten sie Macht über Öl und könnten den Ölpreis gnadenlos bestimmen. Und der Hauptsüchtige, die USA, wollen das natürlich verhindern. Und die Israelis haben erkannt strategisch, dass sie sehr wichtig sind, und fragen sich, was kriegen wir denn dafür? Speziell die Zionisten, ja eine Splittergruppe, radikal, ein sehr merkwürdiges Menschenbild, sagen sich, diese Karte können wir spielen, wir können sie ausspielen. Sie benutzen die Vereinigten Staaten. Und die Vereinigten Staaten benutzen Israel, aber da haben wir es eben mit Hardlinern auf beiden Seiten zu tun. Wir haben es mit Militärs zu tun in den Vereinigten Staaten und mit Zionisten und Militärs in Israel. Und das geht auf Kosten der Palästinenser, aber es geht eben auch auf Kosten der Israelis, die Gefangene sind dieser Lobbyisten. Und ich möchte auf ein Buch hinweisen aus dem Jahre 1968 von Uri Avneri, diesem intellektuellen Linken. Israel ohne Zionisten, hat er damals schon draufgeschrieben, 1968. Und ich lese mal ganz kurz aus dem Klappentext vor, man kriegt das Buch archivarisch. Ich bin ein hebräischer Nationalist und will unbedingt mit den arabischen Nationen ins Gespräch kommen. Ich möchte Ihnen sagen, die letzten 50 Jahre haben gezeigt, dass weder ihr noch wir unseren erhofften Zielen erreichen können, solange wir uns gegenseitig bekämpfen. Er spricht für viele Israelis, aber wenn sie sich nicht bekämpfen, also wenn sie Frieden schließen, Wovon lebt dann die Überwachungs- und Rüstungsindustrie mit ihrem Export? Da haben wir es wieder. Auch hier ist es die international globalisiert arbeitende Rüstungsindustrie. Man benutzt sich, wie gesagt, gegenseitig. Und die Frage, die immer im Raum steht, ist, wer benutzt hier wen mehr? Also ist Israel der Herr oder der Knecht? James Petras hat dazu ein Buch geschrieben, Herr oder Knecht, über das beispiellose Verhältnis zwischen Israel und den USA. Ich empfehle euch das Buch, lest es mal durch. Ja? Ein Intrigenspiel erster Güte. Also Machiavelli ist nichts dagegen. Und ein Interview, was wir neulich geführt haben mit Petra Wild, basierend auf einem Buch, Die Krise des Zionismus und die Ein-Staaten-Lösung. Ja? Immer mehr Menschen in Israel haben es auch satt, weil die Gesellschaft auch immer rassistischer wird. Denn die Art und Weise, wie man mit seinen Nachbarn umgeht, in diesem Fall den Palästinensern, geht man auch untereinander um mit Leuten, die sozial schlechter gestellt sind. Und davon gibt es in Israel eine ganze Menge. Eine Meldung aus RT, da können wir lesen, dass immer mehr Palästinenser die Faxen auch wirklich dicke haben. Verständlich, wenn man seit 1948 sie an der langen Hand verhungern lässt. Tausende inhaftierte Palästinenser gibt es ja und die treten aus Protest gegen Haftbedingungen in den Hungerstreik. Wird bei uns nicht groß gemeldet, bei RT Deutsch habe ich es gelesen. Und dass wir darüber überhaupt reden, hat damit zu tun, dass unser Außenminister Gabriel nach Israel gefahren ist, um seinen Anstandsbesuch zu machen. Netanyahu wollte ihn empfangen, hat es dann aber nicht getan. Und warum hat er es nicht getan? Weil Gabriel es gewagt hat, in diesem demokratischen Vorzeigestaat, der in Wirklichkeit ein Apartheidsstaat ist, sich auch mit der Opposition, würde ich nicht sagen, sondern mit kritischen ehemaligen israelischen Soldaten zu treffen. In Israel muss man ja zur Armee gehen und es gibt eine Gruppe, die heißen Breaking of the Silence, die haben in den besetzten Gebieten gedient und mussten dabei den anderen Menschen, den Palästinensern, so viel schreckliche Dinge antun, dass sie sich zusammengeschlossen haben, haben es publik gemacht und gesagt, wir wollen darüber reden, das sind doch keine jüdisch-christlichen Werte, das ist doch schrecklich, ja, das kann doch nicht unsere Antwort sein auf die Geschichte, so geht es doch nicht, haben sich zusammengetan und Gabriel hat sich mit diesen Leuten getroffen und aus diesem Grund hat sich der Netanyahu mit dem Gabriel nicht mehr getroffen. Und man muss sich das mal vorstellen, das wäre ihm in Russland passiert. Er trifft sich mit Oppositionellen und dann wird er von Putin ausgeladen. Wie hätte die Presse das Maul sich zerrissen? Bei uns ist das mehr so, ja, da hat er vielleicht einen Fehler gemacht, der Netanyahu hat ja schon ganz recht, warum trifft er sich mit israelischen Soldaten, die über das sprechen, was sie erlebt haben? Und in der Welt, ja, Springerpresse, konnte man einige Pressestimmen aus Israel lesen. Unter anderem, da wird ja mit ganz anderen Bandagen gearbeitet, Gabriel hat Israel ins Gesicht gespuckt. Wenn man als Außenminister sich mit israelischen Soldaten trifft, die sagen, hier stimmt was nicht, dann hat man Israel ins Gesicht gespuckt. Ja? Welche Angst hat eigentlich diese Regierung? Vor was hat die eigentlich Angst? Vor der Wahrheit der eigenen Soldaten? Ich meine, das waren israelische Soldaten, das ist nicht die Hamas. Und der Herr Steinmeier, unser Bundespräsident, ist daraufhin nochmal nach Israel gefahren, um die Situation zu kitten. Und man konnte im Spiegel Folgendes lesen, Israel-Besuch, Steinmeier kritisiert Netanyahus Sprechverbot. Und wenn ich das kritisiere, als Bundespräsident, der nochmal etwas höher angesiedelt ist, dann gehe ich direkt zu den Kollegen und sage, was ist denn da eigentlich los? Aber was hat er gemacht? Er kritisiert das zwar, unser Bundespräsident, geht aber dann auch nicht dorthin. Das ist ja noch viel schlimmer, also noch viel feiger. Mehr wegducken geht ja eigentlich gar nicht. Und als Begründung sagt dann der Steinmeier, ja, die Angela Merkel, die Kanzlerin, die hat mich darum gebeten, ich möge das jetzt doch auch nicht machen, weil das würde das Verhältnis belasten. Ich finde, wir haben ganz schön komische Freunde im Nahen Osten. Da kann man nicht mal die Opposition treffen. Weil das belastet das Verhältnis. Wie lange geht dieser Wahnsinn noch? Und dass sich das so abspielt, dass das in unseren Medien so kommentiert wird oder dass dafür Verständnis geworben wird oder aber dass das Doppelsprechen nicht einfach mal offengelegt ist, was jeder spürt, das hat zu dieser enormen Glaubwürdigkeitskrise in unserer Presse geführt. Das, was jeder sieht, darf nicht benannt werden. Das ist des Kaisers neue Kleider. Wir sind mitten in einer Demokratiekrise. Ich kann aus persönlicher Erfahrung sagen, viele können das auch bestätigen, wer es in Deutschland wagt, israelische Politik, also die Regierung zu kritisieren, indem man sagt, also eure Außenpolitik, ich glaube, die kann man verbessern oder dass der Umgang mit den Palästinensern im Inland seit 48, auch das ist nicht die feine englische Art, um es mal vorsichtig auszudrücken, wer so etwas ja, sich traut zu sagen, eine andere Meinung zu haben, die von der Meinung dieser rechten Parteien, die dort ja am Drücker sind, wer davon abweicht, der kriegt automatisch die Antisemitismuskeule über den Schädel. Das schwingen sich also immer Menschen auf, vor allem Antideutsche oder Lobbyisten der Hasbara, also der israelischen Geheimdienste oder der CIA, zu sagen, der spricht nicht für uns, das ist die richtige Meinung. Die, die das aber tun, sind nicht die Mehrheit. Sie sprechen nämlich auch für jüdische Intellektuelle, die keinen Bock mehr darauf haben, dass man ihnen ständig verbietet, frei zu sprechen, frei zu denken, weil das sind keine jüdischen Werte. Und ich habe mich deswegen sehr darüber gefreut, dass es jetzt etwas gibt, nämlich jüdische antifaschistische Aktion in Berlin. Die ist gegründet worden und sie haben ein tolles Manifest auf ihre Homepage gepackt und aus der lesen wir eine ganz große Passage vor. Es gibt jüdische Intellektuelle in Berlin, die einfach sagen, ich halte das nicht mehr aus und das zu Papier bringen. Das ist gut.
Wir sind uns darüber im Klaren, dass selbst Teile der Linken mit der israelischen Botschaft und diversen Hasbara-Propagandaorganisationen kooperieren. Das mag nach Verschwörungstheorie klingen, tatsächlich gehört das Ausspionieren linker Organisationen aber seit vielen Jahren explizit zur offiziellen Politik des Staates Israel. Als ehemalige Israelis, die aus eigener Erfahrung die ideologische Erziehung des Staates Israel kennen, sind wir mit diesem argumentativen Trick überaus vertraut. Seit Staatsgründung wird jede Kritik am Staate Israel als antisemitisch und jeder Kritiker des Staates als Antisemit diffamiert.
Ich habe vor wenigen Minuten das Wort Demokratiekrise benutzt und möchte das anhand von 4 Beispielen belegen. Wir steigen ein mit der Wahl in Frankreich. Frankreich hat einen neuen Präsidenten, nämlich Macron, der jüngste Präsident, den das Land hier hatte, 39 Jahre alt. Was der jetzt in Zukunft machen möchte, das können wir ja gar nicht wissen, weil was im Wahlprogramm steht, das muss ja nicht umgesetzt werden. Das wissen wir ja aus eigener Erfahrung. Nur so viel, er hat sich bei der Tagesschau am 17.04. dazu geäußert, dass er die deutsche Stärke für nicht mehr tragbar hält, also den deutschen Export, der ja den Euro kaputt macht. Das ist ja Deutschlands Rolle, die da zum Tragen kommt, bedauerlich. Und im Manager-Magazin konnte man lesen, dass sich Frankreichs Atomindustrie von Herrn Macron eine Subventionsorgie wünscht. Die möchten neue Atommeiler bauen, auch außerhalb Frankreichs und möchten da gerne, was den Strom angeht, Festpreise haben. Die eigentliche Meldung bei dieser Wahl ist aber eben nicht, dass Frau Le Pen es nicht geworden ist, sondern Macron. Das ist nicht die eigentliche Meldung, sondern die eigentliche Meldung ist, dass wir einen sehr hohen Anteil an Nichtwählern haben. Ich konnte in der Süddeutschen lesen, der Anteil der Nichtwähler lag bei 25,7%. Zuletzt war das so hoch 1969. Und, das finde ich das Erschreckende, 4,2 Millionen Bürger haben zwar gewählt, sind in die Kabine, haben aber weder A noch B gewählt, sondern den Zettel oft mutwillig zerstört. Auch das ist eine Botschaft. Man muss das als Krise der Demokratie erkennen, weil die Menschen das Gefühl haben, das ist gar keine wirkliche Demokratie, das ist eine repräsentative Demokratie. Da werden uns die Kandidaten von den Eliten praktisch vorausgewählt und die wollen wir nicht haben. 4,2 Millionen, das ist ein Zeichen, das kann man gar nicht übersehen. Eine Meldung aus der Welt vom 23.04. betrifft die Grünen. Die sind nämlich so schwach wie seit 15 Jahren nicht mehr. Eine MNIT-Umfrage, also Meinungsforschungsinstitut, hat dann gefragt, sagen Sie mal, die Grünen würden sie noch wählen. Und das wollen dann zukünftig nur noch 6% tun. Das kann also noch weiter nach unten gehen. Das heißt, die Grünen nähern sich der 5%-Hürde und sind dann raus aus dem Bundestag. Und das hat unter Umständen mit dem Jugoslawienkrieg zu tun. Da waren sie ja damals dabei, ein völkerrechtswidriger Krieg. Ja, ohne UN-Mandat und es hat vielleicht auch mit ihrem Russland-Bashing zu tun. Die Grünen haben sich sehr verändert und auch sie sind ein Zeichen für die Krise der Demokratie, weil viele Menschen haben damals gedacht, mit den Grünen würde sich alles ändern. Und dann kam Joschka Fischer. England, die Regierungschefin May kündigt Neuwahlen an. Hatten die nicht gerade sowas wie Neuwahlen? Ja, die haben abgestimmt über Brexit, das war das. Und sie möchte gerne das forcieren und möchte gerne die volle Unterstützung der britischen Bevölkerung. Deswegen Neuwahlen. Auch das ist nicht unbedingt ein Zeichen für Vertrauen in die Demokratie, wenn man jetzt schon direkt sagt, ich möchte das forcieren, weil Europa zerlegt sich ja im Moment, ne? Hat ja auch mit Demokratie zu tun. Aber dieses Zerlegen, dieses sich zerstreiten, dieses Nicht-Zusammenarbeiten in Europa, wer hat eigentlich was davon? Wem nützt das? Und damit sind wir bei der AfD, eine Partei, die sich schon wähnte, nach der Macht greifen zu können und die CDU zu beerben. Auf dem Parteitag in Köln hat man festgestellt, so richtig läuft das bei denen auch nicht, denn die Frau Repetri, die Parteichefin, hat ja von der Partei gefordert, doch eher Volkspartei zu werden, also weniger radikale Typen zuzulassen, sondern mehr in die Mitte zu gehen. Und das wurde dann in der Partei ausgeschlossen, sodass Frau Repetri, die übrigens hochschwanger ist, sich wohl aus der Partei verabschieden wird. Und ob sie zurückkehrt, glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube, sie wird den Weg gehen, so wie die Kollegen, die jetzt Alpha gegründet haben. Die Partei zerlegt sich von innen. Interessant finde ich die Entwicklung von Frau Repetri. Ich halte sie ja für eine, Frau, die 4 Kinder zur Welt gebracht hat, jetzt ein 5. bekommt und die sich wirklich für Politik interessiert, die sich wirklich Sorgen macht. Die Art und Weise, wie sie das macht, ihre Vorschläge, das muss man nicht teilen, aber die sich wirklich Gedanken macht um die Demokratie. Aber erstaunlich ist, was die paar Jahre Politik aus ihr bereits gemacht haben. Hier ein O-Ton, den sie selbst abgibt bei Facebook, hat mich spontan daran erinnert, wenn man so die Augen schließt, hier spricht eine Frau zu mir, die in dem Alter, nach den paar Jahren schon so blutleer klingt wie Angela Merkel. Bitte.
Der Zukunftsantrag für unseren Kölner Parteitag hat in den letzten Tagen viel Staub aufgewirbelt und wilde Spekulationen verursacht. Kritiker des Antrags werfen mir die Spaltung der AfD in zwei verschiedene Lager vor. Andere befürchten, dass durch eine demokratische Entscheidung über eine gemeinsame Strategie Teile der Partei und vor allem unterschiedliche politische Positionen ausgegrenzt werden sollen.
Ja, ich weiß nicht, aber so vom Duktus, von der Dynamik, vom ganzen Speed, von der Glaubwürdigkeit, das erinnert mich ganz stark an die Weihnachtsrede von Angela Merkel. So funktioniert unser Parteiensystem. Irgendwann, ja, dein ganzer Elan wird noch auf dem Weg nach oben verbraucht. Das ist ja auch unter Umständen nützlich für diejenigen, die das genauso haben wollen, weil die Entscheidungen ja längst getroffen sind. Verschwörungstheorie. Wie immer am Ende von KenFM der schnelle, kurze, knackige Nachrichtenüberblick. Wir steigen ein am 11. April. Der Fußballverein BVB hat Glück gehabt, denn auf den Spielerbus wurde ein Anschlag verübt. Mehrere Bomben wurden da platziert, nicht alle sind hochgegangen. Dadurch gab es keine Tote, sondern nur Verletzte und es gab relativ schnell ein Bekennerschreiben und zwar auf der Seite links unten Media. Es ist ein anonymes Portal, wo alle posten können und da bekannte sich relativ schnell die Antifa dazu. Die sagte, ja, wir, die Antifa, wir waren das und warum machen wir das? Weil der BVB zu wenig tut gegen Rassismus. Und das wurde dann von den Betreibern, obwohl die anonym sind, bestritten. Die haben gesagt, das ist gar nicht die richtige Antifa, das ist die falsche Antifa. Bei uns kann praktisch jeder posten, ja, sodass ich jetzt nicht genau weiß, ob die jetzt das dementieren, ob das die richtigen sind. Das erschließt sich mir nicht. Egal. Aber es gab wenig später auch ein Bekennerschreiben von einem Freund des IS, der sagte, hier im Namen von Allah, ihr Spieler gehört alle weg. Warum hat er dich begründet? Keine Ahnung. Wenige Tage später gab es eine Verhaftung und da wurde ein Mann verhaftet, der nennt sich Sergej W. Er ist ein Kirchgänger, er ist Elektroinstallateur, Außenseiter aus dem Schwarzwald. Schlagzeile des Spiegel, das Phantom aus dem Schwarzwald. Und das Motiv war Gier. Dieser Mann hat nämlich an der Börse spekuliert und wenn der BVB an dem Tag nicht hätte spielen können, dann wären seine Aktien in die Höhe geschossen, hätte eben abgegriffen. Und dieses Motiv, und das mit dieser Tat so zu verbinden, also über Leichen gehen, um persönlich Cash abzugreifen, hat unseren Autor Laurent Stein dazu gebracht, einen Artikel auf KenFM zu veröffentlichen mit der Überschrift, was der Attentäter von Dortmund und die Deutsche Bank gemeinsam haben. Er wies darauf hin, dass alle drei Wochen Menschen in der Größenordnung verhungern, dass sie quasi die Einwohnerzahl Dortmunds abbilden würden. Wir lassen einen kurzen Teil dieses Artikels vorlesen, wo eben der Aufmacher oder der Auslöser dieser Anschlag aus Gier auf den BVB war. Bitteschön.
Ein von der Gier angetriebener Börsenspekulant, der des Profits wegen bereit ist, über Leichen zu gehen, klingt in meinen Ohren nicht unbedingt nach einem gesellschaftlichen Novum. Vielmehr hat das Spiel mit dem Tod im Zuge der Weltwirtschaftskrise ein zuvor nie dagewesenes Ausmaß erreicht. Nachdem 2007 der Immobilienmarkt implodierte, begaben sich die Spekulanten auf die Suche nach einem neuen Hort für ihre Geldmittel. Sie fanden ihn, getreu dem Motto, Agrarland ist als Anlage wie Gold nur besser, im Rohstoffmarkt.
Es ist verwerflich, wenn man auf einen Fußballclub einen Anschlag macht, um seine persönlichen Aktien nach oben zu pushen. Und das ist auch illegal. Legal ist, wenn man mit Rohstoffen spekuliert und tausende von Menschen anonym irgendwo sterben. Zwei Meldungen, die mit Merkel zu tun haben. Merkel warnt Türkei wegen Todesstrafe, konnte ich so lesen in der NZZ am 9.5. Erdogan möchte jetzt darüber abstimmen lassen, ob in seinem Land die Todesstrafe nicht wieder eingeführt werden soll. Und er könnte sich vorstellen, auch wieder die Türken in Deutschland dazu zu befragen. Das möchte Angela Merkel nicht. Ich finde es ja ganz gut. Ich habe nur mir die Frage gestellt, hat sie jetzt Probleme mit der Todesstrafe oder hat sie nur Probleme mit Staaten, die die Todesstrafe einführen wollen? Weil sie hat keine Probleme mit Staaten, die die Todesstrafe bereits haben. Eine Meldung aus der Tagesschau, Wirtschaftsverträge und dicke Bretter. Merkel kommt gerade aus Saudi-Arabien. Dort werden ja Frauen und Männer legal geköpft, das hat sie nicht angesprochen, aber sie hat die Beschäftigung der Frauen angesprochen. Frauen dürfen jetzt in Saudi-Arabien verstärkt auch arbeiten, bekommen mehr Rechte und sie könnte sich vielleicht sogar vorstellen, dass sie in der Rüstungsindustrie arbeiten. Ich weiß es nicht. Interessant ist auch bei der Meldung aus der NZZ, dass Merkel gesagt hat, wir haben ja im Moment auch ein paar NATO-Soldaten mit türkischem Hintergrund, die in Deutschland Asyl beantragt haben, nach dem Motto, die Türkei ist kein sicheres Drittland. Aber dieselbe Frau hat sich noch nie dafür eingesetzt, ein gewisser Edward Snowden in Deutschland Asyl bekommt. Auch findet sie das nicht so gut, dass der ein oder andere Blogger in türkischen Gefängnissen sitzt, weil er Dinge schreibt, die Erdogan nicht lesen will. Aber ein Blogger wie Julian Assange, der kann weiter in der Botschaft Ecuador in London schmoren. Manchmal habe ich das Gefühl, Angela Merkel betreibt Doppelsprech und merkt nicht, dass wir das merken. 10.05. FAZ. Wir sehen hier Lavrov und die Überschrift: Russlands Außenminister kommt ins Weiße Haus. Überfällig, würde ich sagen. Der russische Außenminister will mit dem amerikanischen Präsidenten über den Krieg in Syrien beraten. Seit dem Amtsantritt von Donald Trump gab es noch kein bilaterales Treffen auf ähnlich hoher Ebene. Das muss man sich mal vorstellen. Donald Trump, der mächtigste Mann der Welt, ist seit 100 Tagen im Amt und bisher hat sich noch kein hoher Spitzenpolitiker aus Moskau nicht nach Washington gewagt, sondern ist einfach nicht eingeladen worden. Man könnte jetzt, wenn man nicht wüsste, dass das vereitelt wird, sagen, das ist ja praktisch Faulheit im Amt. Ne? Aber zu was führt das eigentlich, wenn eine Militärmaschinerie wie die Vereinigten Staaten und das größte Land der Welt, Russland, wenn die nicht miteinander reden, zu was führt denn das? Das kann man da aus einer Beziehung auch sagen. Wenn man nicht mehr miteinander redet, zu was führt das? Können wir uns das eigentlich leisten? Horst Seehofer tickt so ähnlich wie Leute, die sagen, Krieg ist doof. Finde ich erstmal gut. Der hat sich überlegt, wie kann man mit den Russen in Kontakt treten? Da gibt es ja diese Sanktionen, dieses Embargo. Und weil auch die CSU eine Facebook-Seite hat, haben sie gesagt, okay, es gibt ja auch eine russische Variante, VK-Kontakte, da machen wir eine russische Anzeige und versuchen auf diese Art und Weise mit Russland zu kommunizieren. Können wir einfach machen. Da gab es sofort eine Meldung im Spiegel. Dort las man dann, CSU schaltet russische Kampagne auf Facebook, also eine Kampagne. Und bei der Huffington Post las man, die CSU will mit einer Facebook-Anzeige eine zweifelhafte Wählergruppe auf sich aufmerksam machen. Zweifelhafte Wählergruppe sind Menschen, die sagen, Frieden finde ich gut. Das ist eine zweifelhafte Wählergruppe. Hätte er eine Anzeige geschaltet, hey, gemeinsam, so wie früher, so nach Russland und kämpfen und Panzer, dann hätte die Huffington Post geschrieben, Seehofer, einer von uns. Interessant fand ich auch diese Anzeige, ja, bei der CSU, nämlich Bayern und Russland, damals wie heute Starkpartner, jetzt auch auf V-Kontakte. Herr Seehofer, ich weiß, dass Sie das sehen, was ich jetzt nicht verstehe ist, ich meine, Sie machen das ja, obwohl Angela Merkel diese Sanktionen befolgt als Vasallin, als Abgehörte. Aber dann gehen Sie noch den ganzen Schritt. Ja? Nehmen Sie einfach wirtschaftlich Kontakte auf. Ja? Das tut der bayerischen Wirtschaft gut und der russischen auch. Interessant ist übrigens auch dieses Fundstück auf der CSU-Seite. Dort las ich dann, Christen sind die weltweit am stärksten verfolgte Religionsgemeinschaft. Ich kann das so nicht bestätigen, weil diese Liste, die Zahl der Toten durch Drohnen zeigt, allein in Afghanistan 13.026. Und ich glaube, sagen zu können, dass die meisten davon definitiv keine Christen waren. Denn wären sie Christen gewesen, hätte es hier eine andere Art von Aufschrei gegeben. So läuft dieser Krieg gegen Afghanistan schon sehr, sehr viele Jahre, ist nicht bei uns in den Medien, was vor allem damit zu tun hat, dass es eben nur Moslems sind. Eine Meldung aus der FAZ vom 5.5. Chinas Flugzeug hat abgehoben. Der chinesische Flugzeugmarkt ist der größte der Welt. Bisher war es so, dass die Chinesen ihre großen Passagiermaschinen bei der Konkurrenz gekauft haben, nämlich bei Boeing und Airbus. Aber das soll sich zukünftig ändern. Die Chinesen wollen das Geschäft selber machen. Sie haben einen Flieger erstmalig in die Luft gebracht, den 1019. Wenn wir uns auf dieser Grafik das anschauen, stellen wir fest, dass die größten Teile aber aus den Vereinigten Staaten und Deutschland und Frankreich kommen. Das wird sich aber in den nächsten Jahren ändern, definitiv. Dann werden nämlich die Chinesen anfangen, nicht nur zu kopieren, sondern selber zu entwickeln, eigene Modelle in die Luft zu bringen. Und sie werden erstmal den eigenen Markt bedienen und dort die Geschäfte machen. Und dann kommen chinesische Flugzeuge auch nach Europa, auch nach Amerika. Das ist, glaube ich, eine Art der Globalisierung, die vielen überhaupt nicht gefällt. Eine Meldung aus der Taz, die man ernst nehmen sollte. Jedes zweite Bienenvolk ist tot. Imker melden nach dem Winter Verluste von bis zu 50%. Die Industrie macht die Varroa-Milbe als Hauptursache aus, klar, aber Leute, die sich damit auskennen, sogenannte Imker, sagen, es ist vor allem die intensive Landwirtschaft und die künstlichen Dünger und die chemischen Pestizide. Es gibt schon Gegenden in China, da gibt es gar keine Bienen mehr und die sind so selten, dass die Menschen anfangen müssen, von Blüte zu Blüte gehen, um zu bestäuben, damit überhaupt eine Frucht entsteht. Und es gibt das Sprichwort, ich glaube, das hat Einstein mal zitiert, erst sterben die Bienen und dann sterben die Menschen. Ich glaube, die meisten Menschen haben überhaupt keine Ahnung, was es bedeutet, wenn der Hauptbestäuber Biene, den es seit 60 Millionen Jahren gibt, ja, und der wichtig ist, damit sich die Natur fortpflanzen kann, wenn der wegfällt, was das für den Menschen bedeutet. Ich möchte an dieser Stelle erneut Werbung machen für ein Online-Magazin, was eine Fantastische Erweiterung ist in der Presselandschaft, nämlich Rubicon. Schaut euch mal den Beirat an, wer da alles sitzt, ganz großartig. Und ich möchte euch auf einen Artikel hinweisen, den Daniele Ganser dort geschrieben hat, der da sehr viel schreibt. Am 7. Mai ist er erschienen, Medien für den Krieg. Er nimmt Bezug auf einen Artikel in der NZZ, eine Zeitung, die er liest als Schweizer, nämlich eine notwendige Strafe für Assad, dieser Anschlag. Und er fragt eben, was soll das? Ja, wieso werden illegale Angriffskriege, wieso werden die von der Presse gefeiert? Geht auf das Portal Rubicon, schaut euch um, jeden Tag tolle Artikel. Eine Meldung vom 4. Mai. Süddeutsche Magazin, immer eine Beilage, kommt einmal die Woche mit, lese ich sehr gerne. Qualität wie bei die Sendung mit der Maus, kann man machen. Toll. Schlagzeile, wie die US-Regierung Haustiere vergiftet. Was ist das Problem? Das Problem wird vom Landwirtschaftsministerium angegangen. Wahrscheinlich sind es wieder Landwirte, die sagen, wir haben Probleme mit Tieren, die hier wohnen, die bereiten uns Probleme. In diesem Fall sind es Kojoten und die müssen weg. Und da hat sich das Landwirtschaftsministerium überlegt, wie können sie das machen, und haben etwas vergraben im großen Stil, nämlich die M44. Das ist eine Zyanidbombe. Die wird vergraben und wenn sich Tiere dem nähern, daran schnuppern, dann springt das Ding auf und dann kommt dieses Giftgas rauf und wirft das Tier um, tot. Das Dilemma bei der Angelegenheit ist, dass nicht nur Kojoten durchs Unterholz jagen, sondern auch normale Haustiere oder auch geschützte Tiere. Deswegen sind schon 4000 normale Tiere getötet worden. Die hat man dann einfach vergraben, um das Ding, um den Ball flach zu halten. Aber es gab auch schon verletzte Menschen. Ja, da ist ein Hundehalter mit seinem Kind spazieren gegangen, dann riecht das Tier, der Junge ist dabei, bam, und plötzlich sind beide mit Nervengasbeschädigung im Krankenhaus und müssen dann sehen, wie sie damit klarkommen. Es hat entweder bleibende Schäden oder du bist tot. Und deswegen konnte man in dem Bericht Folgendes lesen. Unsere Erfahrung nach sind 90% der Fälle nicht gekennzeichnet, das heißt, man erkennt das gar nicht, und 0% der Krankenhäuser sind informiert. Also erstens möchte man die Pferde nicht scheu machen und mit der Kennzeichnung, mit der Unterlassung der Kennzeichnung, wollte man Folgendes verhindern. Wenn man nämlich erkennt, dass es sich um eine Zyanidbombe handelt, dann könnten Umweltschützer aufs Parkett treten und sagen, wir graben den Scheiß aus, und das möchte man eben nicht. Ja? Es ist praktisch ein freilaufendes Experiment für die Kojoten, aber auch für die restlichen Lebewesen, unter anderem Menschen. Das sind die Vereinigten Staaten von Amerika, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Warum nicht mal Giftgas im eigenen Land? Alle Jahre wieder findet in Berlin eine Messe statt, die nennt sich Republika. Da treffen sich Nerds, die über die Zukunft des Internets diskutieren. Sind auch Leute vom Chaos Computer Club dabei, aber manchmal eben auch Spitzenpolitiker. In diesem Jahr war ein gewisser de Maizière da, also unser Innenminister Thomas, und er begann seinen Vortrag mit einem Witz. Ich lese dir mal vor, weil den hat er wirklich gebracht, ohne zu wissen, dass es ein Witz ist. Wir dulden in unserem Land keine Spionageaktivitäten, von welchem Geheimdienst auch immer. Ich lasse das einfach mal so stehen. Ah, sagenhaft. Ich glaube, man muss so sein, um diesen Job machen zu können. Vielen, vielen Dank. Das lassen euch all diejenigen ausrichten, denen ihr geholfen habt bei der Griechenland-Nothilfe. Ja, waren nicht nur Griechen, waren auch Flüchtlinge, Menschen, denen ihr geholfen habt mit eurem Geld. Ihr, Freunde, ihr habt 350.000 Euro gesammelt. Ja? Das ist Solidarität in Europa, super. Und wir haben dafür gesorgt mit Leuten, die sich auskennen, unter anderem Dr. Athanasios Giannis, dass das Geld in die richtigen Kanäle fließt. Ja? Dass wir Kinderheime unterstützen, dass wir Operationsmaterial stellen, Spritzen stellen, Ärzte einstellen, all das. Und wir haben auch ein Projekt unterstützt, das nennt sich Otopos Mu, mein Ort. Und da läuft das richtig gut. Die stellen hier eine Apotheke zusammen, von wo aus ja in der ganzen Region Medikamente verteilt werden können. Medikamente, die es sonst nicht gibt oder aber, wofür diese Menschen, die dort die Medikamente bekommen, einfach kein Geld haben. Und wir waren vor ein paar Tagen wieder dort, um uns umzuschauen, machen wir die ganze Zeit. Wir checken immer, was machen die da? Geht es voran? Das ist ja Hilfe zur Selbsthilfe. Das sind keine Almosenempfänger, sondern die stellen sich auf die Hinterbeine, Rückgrat und gehen voran. Das finde ich gut. Und wir trafen natürlich den Macher Elias Zulakidis in der Apotheke. Und der sucht jetzt Leute. Ja? Und wen er genau sucht, das erzählt er euch am besten gleich jetzt. Bitteschön.
Hallo, wir befinden uns in den Räumen der Sozialapotheke. Und im Namen von Otoposmu möchte ich mich bei der KenFM-Community und bei den Freunden der Griechenland-Nothilfe herzlich bedanken. Ohne eure Hilfe hätten wir diese Räume hier nicht renovieren können. Wir befinden uns jetzt in der Schlussphase. Wir versuchen diese Kartons, die alten Kartons von der alten Apotheke mit den Plastikboxen zu ersetzen, weil wir dadurch mehr Medikamente hier unterbringen können. Und natürlich, diese Apotheke könnte ohne Apotheker nicht funktionieren. Wer helfen möchte, hätte die Möglichkeit, hier bei uns zu wohnen. Hier sind ständig Freiwillige aus dem Ausland. Sie kommen und gehen. Und in der nächsten Zeit werden wir Fachpersonal brauchen, um bei der Medikamentenausgabe mitzuhelfen. Natürlich, wer hier arbeiten möchte, muss Apotheker sein.
Also, um in der Apotheke helfen zu können, muss man Profi sein, man sollte Apotheker sein und dann meldet man sich am besten bei dem Link, den wir in die, ja, unten einfügen. Also Apotheker muss man schon sein. Man kann natürlich auch anders helfen, weil die Griechenland-Nothilfe läuft ja weiter. Es gibt ja das Konto weiterhin und wir werden in den nächsten Wochen und Monaten weiter Dinge tun und wir werden darüber berichten. Aber nochmal vielen Dank von allen, denen ihr geholfen habt und speziell von Elisas Zoulakidis für diese fantastische Hilfe, diese Solidarität und das beweist, dass es sie gibt. Ja, freiwillig, finde ich super. Danke. Zum Schluss von Me, Myself and Media traditionell die KenFM-Buchtipps, die aber in diesem Fall nur aus einem Buch bestehen. Und zwar dieses, ein Schuss, der die Republik veränderte, der 2. Juni 67. Es geht um den Tod von Benno Ohnesorg, der ja erschossen wurde an diesem 2. Juni. Das Buch stammt von einem Mann, den man als den Experten in diesem Fall bezeichnen kann, der sich auskennt, kein anderer kennt sich so gut aus, Uwe Sokü. Wir hatten Uwe Sokü hier zu Gast bei KenFM, KenFM im Gespräch und das wird dann die nächsten Tage ausgestrahlt, denn erstens, der Todestag jährt sich zum 50. Mal und es gibt am 29. Mai einen Film über den Fall Benno Ohnesorg in der ARD. Läuft sehr spät. Wer das verpassen sollte, dem rate ich zu meinem Lieblingssender RBB. Dort wird der Film nämlich noch einmal wiederholt. Im Film kommt auch ein Totenschein vor, und zwar der Totenschein, der den Tod von Benno Ohnesorg ja amtlich macht. Und dort kann man dann lesen, Schädelverletzung durch stumpfe Gewalteinwirkung Fremdverschulden. Die Wahrheit ist ja, dass Benno Ohnesorg durch den Polizisten Kuras wissentlich erschossen wurde, quasi ein Kopfschuss. Und das wurde am Ende dann manipuliert, der Tote wurde operiert, der Schädel wurde zugenäht, die Stücke des Schädels wurden entfernt, Zeugen wurden nicht gehört. Das hat mich alles sehr, sehr stark an den Fall JFK erinnert. Schaut euch den Film an am 29. Mai und besorgt euch dieses Buch, der 2. Juni 67. Und schaut euch im Vorfeld natürlich auch das Interview an mit Uwe Sokü, was wir bei uns geführt haben. Und das wird natürlich noch vor der Ausstrahlung des Films bei KenFM auf der Antenne sein. Tut das. Beschämt fällt mir an dieser Stelle ein, ist ja, dass es 50 Jahre, und so lange ist das jetzt bald her, am 2. Juni 67 passierte das, 2017, 50 Jahre der Tod von Benno Ohnesorg, beschämt ist, dass es immer noch keine Straße und keinen Platz in der Hauptstadt gibt, der nach Benno Ohnesorg benannt ist. Man muss sich mal vorstellen, was dann passiert ist. Ohne den 2. Juni 67 gäbe es keine 68er-Bewegung, es hätte keine Bewegung 2. Juni 67 gegeben, es hätte keine RAF gegeben, keinen heißen Herbst gegeben, es hätte aber auch nicht die Taz gegeben und es hätte auch nicht die Grünen gegeben. Das heißt, dieser Schuss hat die Republik wirklich verändert und ich denke, es ist überfällig, 50 Jahre nach diesem Schuss in Berlin, dass es einen Platz, eine Straße gibt, die nach Benno Ohnesorg benannt wird. Macht das einfach mal hier beim Senat, wenn ihr schon den Flugplatz nicht fertig bekommt. Das war die 34. Ausgabe von Me, Myself and Media, das KenFM Medienmagazin. Ja, ich denke, dass wir das Versprechen einlösen konnten, dass ihr so ein bisschen versteht, warum ihr da draußen im Moment nichts versteht. Und jetzt sagt ihr, okay, ich muss das Ganze unter dem militärisch-industrieller Komplex-Frame sehen, dann verstehe ich, wann man reinbekommt und wann man gelobt wird. Sollte so Nachrichten konsumieren. Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es uns endlich gelungen ist, nach einem ziemlich langen Anlauf, gebe ich zu, auch diese Sendung wie alle anderen Sendungen endlich als MP3-Audio-Podcast zur Verfügung zu stellen. Wenn man also auf unsere Seite geht, kann man das dort abonnieren oder man geht direkt zu iTunes und sucht einfach KenFM Podcast und dann ist ja der Vorteil, wenn man es abonniert hat, dass man so eine Sendung nicht mehr verpasst, weil einem das automatisch zugespielt wird. Ich möchte an dieser Stelle dann nochmal betonen, dass es nicht reicht, dass manche sagen die oder schreiben, ja, ich gucke jetzt nur noch KenFM, das sollt ihr nicht tun. Ihr sollt uns gucken, aber auch andere, die anderen Mitbewerber, Rubicon empfehle ich, die Nachdenkseiten, Journal 21, RT, auch ZDF, auch FAZ, der Spiegel, die Taz könnt ihr auch lesen, Junge Welt, lest das alles und macht euch euer eigenes Bild. Ganz wichtig ist, dass ihr auch auf Reisen geht und euch dann nicht nur Medien konsumiert, sondern dahin fahrt zu den Nachbarn und feststellt, das kann man letztendlich die Erfahrung gar nicht in Medien packen. Also das, was ich jetzt über die Krim zum Beispiel oder über Griechenland erfahren habe, hätte ich aus keiner Zeitung, aus keinem Bericht, keiner Reportage erfahren können. Ihr habt einen Körper, macht euch haptisch, stellt Nachbarschaft her, macht euch euer eigenes Bild. Übernehmt nicht nur unser Bild, hinterfragt es, diskutiert es, pflegt es in die Netzwerke ein und seid wache Demokraten. Ne? Könnt auch widersprechen. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken für die Unterstützung, ja, auch die finanzielle Unterstützung, die ja gut läuft, sonst könnten wir das ja alles gar nicht machen. Bleibt da dran, animiert andere und wie gesagt, es sind die kleinen Abos, die wir brauchen, um Regelmäßigkeit herzustellen, um auch planen zu können. War eine anstrengende Sendung, ihr merkt es, ich bin ein bisschen mit den Nerven runter, aber egal, das regelt ja die professionelle Maske. Und in einem Monat dann die Ausgabe 35. Ihr könnt euch erstmal mit der herumschlagen. Ne? Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch. Bleibt friedlich.